Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch.
Und dem Ant. Rock on.
Ja, da muss ich mich immer muss ich mal konzentrieren am Ende, dass ich nicht sage, frei nach dem Propheten Amos und dem Mitch und dann auch und dem Ant mit vorlese.
Ja, richtig. Also, denn das ist ja ganz anders verabredet.
Ich könnte das ja auch einfach mal also auswendig lernen, weil mittlerweile haben wir es ja schon ein paar Mal gesagt und so schwer ist es nun auch wieder nicht. Aber
ja, ist aber auch ein Running Gag, dass du es jetzt jedes Mal neu erklärst, ne?
Kann sein, dass ich das gleiche jede Stunde, ich bin auch immer im Unterricht, jede Folge sage oder Episode oder was auch immer. Egal, jetzt sind wir wieder da, wir haben ein bisschen Osterurlaub gemacht und jetzt geht's wieder los.
Jawohl. Super.
Also hier zum Wohle aus dem Schwarzwälder Gläsle. Ja, ich war bei Rothaus in der Brauerei.
Ah.
Ja, das ist im Schwarzwald, ja. Mhm. Und in der Nähe von in St. Blasien, beziehungsweise, nee, doch, in der Nähe von St. Blasien, glaube ich. Wie heißt der nochmal, der See, da gibt es den Titisee, ja, aber da gibt es auch den Schluchsee, genau, wird Schluchsee geschrieben, ich glaube, der Schluchsee, sagen die Einheimischen, der wird so ausgesprochen, weißt?
Weißt, ja.
Weißt?
Heißt ja auch Konstanz.
Konstanz, ja, genau. Karlsruhe.
Karlsruhe, genau.
Hm. Schön. Ja, das Binnen-S wird immer Sch gesprochen, ja.
Völlig
und, aber ansonsten habe ich da keine großartigen, also Verständnisschwierigkeiten gehabt. Ja, also wie gesagt, Rothaus, ne, heißt die Brauerei und da habe ich jetzt mir aus dem Shop so zwei Weizenbiergläser geholt. Sehr schön. Einmal mit alkoholfrei draufstehend, einmal mit nicht. Unten ist es so ein bisschen vereist, ne, ist auch schön schwer, ne, das fällt nicht so leicht um im sommerlichen Sturm. Und da unten ist auch noch so ein bisschen so der Schwarzwald abgebildet, so in diesem vereisten, so reingraviert.
So ach, das ist ja schick.
Schick, ne?
Das ist
schick. Und genau, da ist jetzt aber erdiger alkoholfrei noch drin. Aber ich habe noch zwei Biere aus dieser Rothausbrauerei mitgebracht, in einem kleinen Gläslein zum Verköstigen gleich vielleicht noch. Und zwar ein naturtrübes Pilz und ein Limettenradler. Das, ja, genau.
Ah, ja.
Köstlich und erfrischend.
Sehr schön. Bei mir gibt es einen Chiemsee Helf aus der Brauerei Cambra. Direkt am Chiemsee, ne? Eine kleine Craft-Beer-Brauerei.
Ja, also ein bisschen weiter rechts von wo ich war.
Richtig, rechts auf der Landkarte.
Wenn wir Himmelsrichtung kann man
ja auch nehmen. Wenn Norden oben ist, dann ist rechts der Chiemsee. Richtig. So knapp hinter München.
Genau. Und Europa und Amerika sind immer auf dem Globus. ausschließlich zu sehen.
Ja, natürlich.
In der Mitte ist Europa.
Richtig. Noch immer so auch die nordzentrische Sicht, damit das alles in Europa ein bisschen größer wirkt.
Ja, genau. So ist ja eine Kugel, ne? Haben wir letztens ja gelernt, dass die Erde eine Kugel ist.
Ja, richtig. Und gewisse Präsidenten die Größe von Grönland auch falsch einschätzen.
Ja, es ist schon recht groß, ne?
Mhm.
Kann man nicht. Also,
das ist wahnsinnig groß.
Würde ich mir schon überlegen, ob man das einfach mal so annektiert.
Ja. Ja, muss man mal nicht, muss man nicht.
Nö.
Ja, was habe ich dir derweil gemacht, während du wunderbaren Osterurlaub im Schwarzwald gemacht hast? Habe ich hier die Leidenschaft des hier Eishockey gucken in der Lanxess Arena gefrönt und beziehungsweise die Auswärtsspiele, die in Berlin waren, im Fernsehen gesehen. Ja, und was soll ich sagen? Die Kölner Haie sind Vizemeister.
Herzlichen Glückwunsch.
Der deutschen Eishockey-Liga. Hurra, denn das ist der größte Erfolg seit 11 Jahren. Und das ist exakt diese Zeit, also diese 11 Jahre, die ich meine Dauerkarte hatte. Im Block 218.
Ja.
Ja. Zwischendurch war ja ein Jahr nicht. Ihr wisst alle, es gab ja ein paar Jahre, wo da war der Spaß nicht ganz so groß. Aber ja, ich bin 10 Jahre hingegangen. War schon cool. Und jetzt demnächst nur noch seltener, aber nicht mehr mit Dauerkarte.
Nicht mit Dauerkarte.
Genau. Aber die Kölner Haie feiern heute Saisonabschied, also direkt vor der Lanxess Arena und zwischen dem Restaurant Heinkelmännchen, was ja in diesem Stadthaus ist, und der Arena. Das große, große Abschiedsfest mit der ganzen Mannschaft und alle sagen schön Hurra und kaufen sich Würstchen, lassen sich ihre Trikots unterschreiben. Ja, all sowas, was ich nicht mache. Deswegen bin ich hier und kann podcasten.
Genau, heute am Freitag, den 2. Mai.
Der 2. Mai.
34, ja.
Genau, ganz kurz vor der Eishockey-WM, die ja nächste Woche startet, wie ihr alle
wisst. Mein Gott, das ist alles im Zeichen des Eishockeys.
Ja, so ist das nun mal.
Ja.
Ende April, Anfang Mai. Ja, apropos Zeichen und Jahre und viele Jahre. Es sind ganz viele Jahre vergangen.
Ja, wir fangen schon wieder an mit diesen Jubiläen, ne?
Ja.
Mit diesen Aufhängern, um irgendwie etwas wieder in die Medien zu bringen.
Und
oder?
Nicht nur wir machen das.
Nein, dann auch unsere Lieblings-Internet-Plattform von Peter Illmann, nämlich 80s 80s. Warum ist das eigentlich zweimal 80s? 80s 80s.
Tja.
Ist das irgendwie so, weil das in den 80ern immer diese Samples gab, die so 19 und so und ich habe mal dieses Buch gelesen, Generation Golf, also das ist ja quasi noch eine Generation über mir, ne?
Mhm.
Da wurde auch von Florian Illis, glaube ich, ne? Darauf rumgeritten, dass in den 80ern ja alles nur diese Doppelnamen gab, ne? Butros Ghali und so, wie die alle hießen, ne? Und weiß ich. Vielleicht ist das dem geschuldet.
Ja, sehr gute Frage, keine Ahnung. Also er nennt seine Digital-Radiosender ja auch so, ne?
Ja, genau. 80s, 80s. Da gibt es auch 90s, 90s, ne?
Und genau.
80s, 80s Radio.
Und dann kommt eigentlich der Nullersender. Also da würde ich langsam wieder anfangen einzuschalten.
Nortis.
Nortis?
Ja.
Okay.
Ganz schön Norti.
Ja, genau.
Also was da propagiert wurde, nämlich, haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ne?
Also, zumindest,
ja, klar.
Als wir Papas Filmkiste oder so, ne? Ja. 40 Years of Labyrinth. Ich habe so Deutsch. 40 Jahre Labyrinth. Ne? Also die Reise ins Labyrinth. Der Film von Jim Henson. Wir haben auch Jim Henson haben wir erwähnt. Ne?
Genau. Ja, richtig.
Und diesen Fantasy-Film mit David Bowie ja, als Koboldkönig. Ne? Ihr wisst schon, wo er da dieses Mädchen ihren Bruder vor dem Kobold-Dasein retten muss. Rechtzeitig. So eine Coming-of-Age-Story. Ne? So ein Mädchen wird da auf einmal erwachsen und was heißt erwachsen, aber ne? Erkennt so ihre Pflichten, ihre Verantwortung, so, ne, genau, ja. Und da gibt es auch viele lustige Musik davon und lustige Kostüme und enge Hosen von David Bowie, aber auch vor allem die schönen Puppen von, also die schön schaurigen Puppen von Jim Henson, ne, aus seiner Werkstatt. Ja, und dieser Film feiert 40-Jähriges und es ist angekündigt ein Sequel, also Sequel heißt eine Fortsetzung, ne?
Ja. Prequel war vorher.
Ja, genau, ja. Kein Prequel, was natürlich auch, ne, wie bei Star Wars, auch später mal gedreht wird, ne, dass dann erst das, ja, anders geht's ja auch gar nicht, ne. Man kann ja nicht erst ein Prequel drehen und dann sagen, ja, das war ja eigentlich nur die Vorgeschichte zu dem, was noch kommt. Also, das ist es ja immer irgendwie, wenn man es in diese Richtung dreht.
Richtig.
Man muss schon rückwärts gehen, ne, um zu sagen, Jetzt kommt das Prequel.
Genau. Aber jetzt soll eine Fortsetzung vom Labyrinth kommen.
Wahrscheinlich ohne David Bowie.
Ach.
Glaube ich. Könnte sein. Oder wird er auch KI-mäßig da reingepflanzt?
Nee, wahrscheinlich Mann.
Das wäre, glaube ich, Frevel. Das könnte man nicht machen.
Ja, Blasphemie ist das.
Geht ja aber ist ja auch, glaube ich, gar nicht geplant.
Ah ja.
Ja, also wir verfolgen das auf jeden Fall. Und ja, gut, also für mich ist natürlich Labyrinth geprägt durch Jim Henson und David Bowie und die Musik und ja, was soll ich dazu sagen?
Mal genau, gucken, wir haben schon viel drüber geredet, ne? Welche Pottermas-Folge war es noch? Irgendwas in den 40er oder so, ne? Das ist gar nicht so lange her.
James Puppen, Nummer 46.
46, eieieiei. Genau, wir sind jetzt in der Pottermaus 55, ne? Wie ihr natürlich unschwer in eurem Podcatcher, in der Podcast-App ablesen könnt.
Ja, schaut, hört noch mal rein dann. Oder hört euch die Popkultur-Folge zu diesem Film an. Popkultur, ne?
Auch das, ja. Es gab gestern wieder eine neue Popkultur, ne? Wir haben Anfang Mai. Und es geht um die unendliche Geschichte.
Genau, habe ich schon gehört.
Ja?
Ganz gehört. Ja.
Ah, ja. Ich habe angefangen, aber ich bin noch nicht ganz durch.
Ja, doch wieder eine schöne, interessante Geschichte. Beziehungsweise ein bisschen für deren Verhältnisse etwas kürzer als sonst. 1,5 Stunden, glaube ich, nur.
Mhm.
Und für eine unendliche Geschichte recht kurz. Aber unendliche Geschichte, das könnten wir auch mal thematisieren. Ne? Also wenn man so überlegt, so diese verschiedenen Versionen, die es davon gibt und so. Aber ich muss ähnlich wie die beiden Herren, wie heißen sie denn nochmal gleich? Mensch, der Puppenspieler
hier Martin
vom Kika.
Und Julian.
Ja,
Martin genau. Und Julian. Ja, so heißen sie.
Die dadurch diese Sendung pupamieren.
Genau.
Ja, Shoutout natürlich, klar. Ne?
Tolle Leute, die kriegen auch viele Kommentare und können mal 2 Wochen später eine Kommentarsendung machen. Und alles noch erwähnen, was sie vergessen haben. Also das Konzept bei denen, die machen Anfang des Monats eine neue Folge beim Thema und dann gibt es 2 Wochen später den Fusselcheck, weil es geht ja um Puppen, ne? Fusselcheck.
Ja,
Schön.
Die sind so schrecklich konsequent. Gut. Das
ja,
beschämt mich ein bisschen.
Die werden auch im Voraus aufnehmen und das dann entsprechend dann rausbringen.
Ja, ja,
und ich glaube,
ja,
sie
ja.
mussten auch schon was überspringen. Also ich glaube, ein Fuzzle-Check ist auch schon mal ausgefallen.
Ach so,
ja. Ja, ja. Aber noch schaffen sie es.
Auf jeden Fall sehr sympathisch, wie sie da auch über alles reden, was Puppen hat. Und du hast es auch nicht bis zum Ende gehört, aber ich kann es glaube ich auch schon verraten.
Ja.
Die haben schon angekündigt, worum es im Juni dann gehen wird.
Erzähl.
Auch eine von meinen Lieblings-Marionetten-Serien aus den, ich glaube, das war schon aus den 70ern, ich habe es in den 80ern gesehen. Nämlich, er spielt in Stakeln an der Kruke. Da stand ein Häuschen mal leer. Und wer wohnt darin? Die Katze.
Katze und dann mit Hut.
Leute mehr. Die Katze mit Hut, genau.
Die Katze
mit Hut. Dudel-Dudel-Zappergag, wir ziehen hier nie wieder weg.
Verrückt.
Wuff, wuff, brums, brums, wau, wau. Uns gefällt es in dem Bau. Könnte ich jetzt auch singen, mache ich aber nicht.
Ja,
Oh, wir schweifen ab.
Wir schweifen total ab. Das kann passieren beim Potamieren. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung.
Da können wir diesen Reim, können wir den bitte etablieren?
Bitte?
Etablieren, das kann passieren beim Potamieren.
Das kann passieren beim Potamieren.
Das müssen wir etablieren. Auch jetzt werden wir aber läppisch.
Uiuiuiui.
So, was hast du denn da Schönes geschrieben? Als nächstes Thema Zauberwerk 2. Das kenne ich doch, das ist ein Buch, das habe ich gerade angefangen zu lesen.
Das lasse ich mir vorlesen, und zwar von dem Autor selbst.
Nein.
Ich habe es letztens zufällig entdeckt, also dass es das Buch gibt, habe ich zwar einfach mitbekommen, aber ich nicht weiter verfolgt. Hm. Und als ich letztens in der Libby-App, welches eine Plattform ist, die von Stadtbüchereien befeuert wird und die ich als natürlich hier Goldener Stadtbücherei-Mitglied auch nutzen kann, entsprechend mal gecheckt habe. Und eines der neuen Dinge, die eingetrudelt waren und gerade noch eine Lizenz frei, damit ich es hören konnte und für 20 Tage ausleihen, war der Zauberwerk 2 von dem guten Heinz Strunk.
Ja, Heinz Strunk kann man ja quasi ungelesen empfehlen. Also ich finde, das ist alles, was ich von Herrn Strunk gelesen habe, und ich glaube, es müsste auch alles sein, so ungefähr, was es von Herrn Strunk so gibt, der verlässlich alle 2-3 Jahre ein neues Werk rausbringt, oder vielleicht sogar ein bisschen öfter.
Ein bisschen öfter, glaube ich. Die Liste ist lang. Also das erste Buch, Fleisch ist mein Gemüse, ist jetzt ungefähr 20 Jahre alt.
Ja, auf die 10 Bücher wird das wohl schon schaffen, ne?
Das ist schon, der hat schon relativ viel. Die Fahrrad hat die Wikipedia-Seite und jetzt huiuiui. Gut, da werden vielleicht auch noch so andere Werke, die vielleicht kein ganz Roman sind, aufgezählt. Aber trotzdem war es viel. Und das vorletzte, was in der Liste ist, das hattest du letztes Jahr erwähnt.
Ja, ja, also Sommer in Niendorf meinst du wahrscheinlich, ne? Das ist nach wie vor.
Nee, den
das
gelben Elefant.
Ach, der gelbe Elefant, ja, ist das vorletzte schon? Was hast du denn dazwischen noch?
Ich habe keine Ahnung.
Der gelbe Elefant ist ja so eine Kurzgeschichten-Anthologie.
Genau.
Ne? Das ist es nicht vielleicht jede Geschichte für jeden was. Ne? Ich fand hier und da mal eine gute Sache drin, aber ich mag doch seine Langformen doch ein bisschen mehr noch.
Genau, und der Zauberwerk 2 heißt natürlich Zauberwerk 2, weil er sehr das Thema aufgreift, das es auch schon im Zauberwerk gab.
Ja, den Zauberwerk von Thomas Mann.
Thomas.
Den man gerne mal anfängt zu lesen und dann irgendwann wieder zur Seite legt, weil es einfach so lang ist und detailliert beschrieben. Und daher wird halt eine Liegekur gemacht, ne? Da liegt man halt ziemlich lang rum.
Okay, das ist hier beim Zauberwerk 2 nicht so, aber da gibt es halt auch eine Kur, beziehungsweise eine psychosomatische eine Psychoklinik. Und es wird sehr viel im Detail erzählt, was unser Protagonist, der in dritter Person natürlich beschrieben wird, aber halt bei anderen beobachtet und versucht irgendwie dazu zu gehören und doch noch nicht dabei ist und alles Mögliche deutet, und wahrscheinlich werden wir nach der Hälfte des Buchs merken, dass er alles völlig missgedeutet hat.
Also ist Jonas Heidbrink, das ist vielleicht so eine komödiantische Form von einer Fliege übers Kuckucksnest. Da hat er ja auch irgendwie in der Nerventätig ist, aber wo es natürlich ganz andere Probleme gibt, weil er ja auch irgendwie so ein Blick hier, der, also in dem Film gespielt von Jack Nicholson, ne?
Ja.
Einen Blick auf die komischen Abgänge und die Mitpatienten da wirft. Und das macht auch Heinz Strunk wieder, also grandios, wie er diese in einem Augenzwinkern, wie nüchtern er diese Vorgänge, vor allem in diesen Therapiestunden,
Musiktherapie, Gestaltungstherapie, so eine Schreibtherapie.
Alles.
Also ich bin da jetzt gerade bei der vierten Sitzung oder so. Das ist echt Wahnsinn.
Und was halt Struck ja auch sehr gut kann, ist so jede Form von total abgewrackten Typen irgendwie beschreiben. Ne? Also bei ihm sind ja alles irgendwelche Loser, die, ja, wo man schon herzlich, also wirklich Mitleid dafür bekommen. Und da ist auch einer dieser alte Raucher da, ich weiß nicht, Paul heißt der, glaube ich, der da seine Lebensgeschichte vom Stapel lässt und denkt, na gut, also eigentlich habe ich es gar nicht so schlecht.
Das war der am Ende des Krieges geboren war oder so, ne?
Ja, das war schon der Ältere, ne?
Der Ältere, da habe ich richtig schlucken müssen. Das habe ich heute auf meiner Radtour vom Spargelfeld zurückgehört, wo ich dachte, jetzt wird es aber heftig.
Ja. Also das macht einen Struck immer ganz gut, dass er vom Komödiantischen ins Tragische dann auch wechselt, ne? Aber das kann es nicht so pathetisch machen, ne? Weil es halt einfach nicht so idealisierte Charaktere sind, sondern halt einfach Leute, ja gut, ich sag jetzt wie du und ich, aber ich meine, zum Glück sind das nicht Leute wie du und ich, oder sind wir nicht die Leute, die da beschrieben werden, ne? Aber ja, also es ist schon herrlich. Ne? Manchmal denke ich mir, okay, die Handlung könnte ein bisschen schneller vorankommen. Ich bin aber auch ungefähr erst bei der Hälfte. Also gut.
Zwischendurch sagte ich, hat das hier überhaupt noch Handlung? Also klar, es kommt eine Therapie nach der nächsten, also diese Gruppentherapien. Aber was passiert da jetzt eigentlich, hatte ich mir heute überlegt. Ne? Was ist bisher eigentlich passiert?
Gegen Mitte des Buches soll er dann, ist seine Therapie dann vorbei und soll entlassen werden und dann wird er wieder krank und wird doch nicht entlassen. Dann geht wieder von vorne los.
Quasi. Ah, okay. Oh
mein. Also ja,
ich bin gespannt. Ich werde es zu Ende hören. Es sind 9 Stunden, glaube ich, das Hörbuch. Und da bin ich jetzt, glaube ich, nach 4 Stunden oder so.
Ja, ich habe es im Schwarzwald halt angefangen zu lesen und jetzt habe ich es wieder ein bisschen vernachlässigt, aber ich werde mich dann wieder dran setzen. Und also, wie gesagt, also Heinz Strunk kann man empfehlen. Das ist jetzt vielleicht nicht eins seiner grandiosesten Meisterwerke. Zu denen würde ich den Natürlich falsches Mal Gemüse und den Goldenen Handschuh natürlich zählen.
Natürlich.
Aber auch ein Buch, was mich sehr bewegt hat, ist Junge rettet Freund aus Teich. Kryptischer Titel, aber was heißt kryptisch? Aber was das mit der Story zu tun hat, das wird man dann in dem Buch erfahren.
Ich habe noch Jürgen im Kopf.
Ah, Jürgen, der ist auch gut. Auch grandios verfilmt.
Charlie Hübner.
Ja.
Und war da nicht Olli Schulz noch dabei?
Das kann sein. Also
Handschuh
selber spielt auch mit.
Ja.
Das sind die diese Junggesellen, die immer nach Polen fahren, um da irgendwie eine Braut zu finden.
Oh.
Mit irgendwelchen windigen Unternehmen und das überhaupt nicht so durchschauen. Und da ist auch einer dabei, der immer diese Begrüßungsfloskeln hat. Hier, Ciao Kakao und Schüsseldorf und so. Ne?
Oh mein Gott, ja. Ja, gruselig. Ach,
herrlich.
Ja. Aber schön, dass wir es irgendwie gleichzeitig jetzt konsumieren, ja, ohne das abgesprochen zu haben. Das ist lustig.
Ja, das stimmt. Da müssen wir auch öfter mal machen. Auch eine Idee für unser mal hier, ne, Podcast, dass wir mal literarische Werke hier mal so ein bisschen genauer besprechen. Dass einer hört, der eine liest, wie auch immer, oder umgekehrt.
Wie es gerade passt.
Ja.
Genau. Also das mit dem Lesen auf dem Fahrrad oder so oft, ist halt nicht ganz so einfach.
Das ist auch nicht zu empfehlen, ehrlich gesagt.
So, wir haben noch ein schönes Thema. Was du zwischendurch aufgetan hast.
Ja, wir haben ja über die Alben des Jahres 1985 gesprochen und in dem Zusammenhang auch über gefragt, ja, das war ja auch irgendwie ein Album, das kam da damals auf CD raus und das war die, was weiß ich, Dire Straits, war das nicht die meistverkaufte CD oder überhaupt die erste CD oder wir wussten es nicht mehr so ganz genau. So, und dann habe ich hier so ein poppte meiner Timeline irgendwie auf bei Facebook, Entschuldigung, das ist dieser alteren Social-Media-Dienst, dass die CD, also quasi am 15. April 1981, also ich habe es am 15. April 2005, wie heißt es, 2025 natürlich, meine Timeline, heißt es glaube ich gar nicht bei Facebook, aber egal, gehabt. Ja, also da wurde nämlich die CD in Salzburg der Öffentlichkeit vorgestellt, am 1. April, Quatsch, 15. April 81 in Salzburg.
Ja.
Hätten wir das gewusst?
Nee, überhaupt nicht. Also. Das hätte ich nicht gewusst. Aber dass so Philips und Sony dabei gewesen sind, das hätte ich schon noch irgendwie hingekriegt. Aber dass es schon 81 war, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, weil was ich dann in diesem Post nochmal gesehen habe, so rückblickend auf mich, wann ich dann den ersten CD-Player hatte und meine Eltern noch ein paar Jahre später ihren ersten CD-Player, dass es so eine Zeit war, die halt ohne CD-Player, ne? Klar, wir sind alle ohne CD-Player groß geworden, aber dann es hat ungefähr 9 Jahre gedauert, bis ich meinen ersten CD-Player hatte. Die erste Kompaktdisc gab es 1981 und erst Ende der 80er hat sich diese Technologie wirklich in der Breite durchgesetzt mit bezahlbaren Geräten, die man sich zu Hause hinstellen konnte.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich 81, da hätten deine Eltern sich gefragt, nun kaufen wir uns lieber das Auto, den Fernseher oder den CD-Player.
Ja. Und viele, viele Jahre danach war ich froh, dass wir die Entscheidung erstmal dazu getroffen, einen C64er zu kaufen, inklusive Floppy-Disk, Laufwerk, das nochmal so viel gekostet hatte.
Also was meine Eltern oder auch deine für ein Geld latzen mussten, um unsere Gelüste da zu befriedigen.
Richtig. Aber dass es so lange gedauert hat, dass sich diese Technologie durchsetzt, das gäbe es heute gar nicht mehr. Also wenn eine Technologie sich nicht in 2 Jahren durchsetzt, dann ist es weg.
Ja. Ich meine, verglichen so jetzt, ich meine, ich bin heute noch in einem Elektronikmarkt gewesen, denn der Trockner gab seinen Geist auf, also musste ein neuer Trockner her. So, kostete ungefähr auch so viel wie 1981 ein CD-Player.
Oh ja, weiß
man. Und da bin ich noch vorne an der Kasse vorbei und dachte, okay, oh, die bieten hier noch CDs feil. Schau an, und DVDs. The Dome 725 oder so war da im Angebot. Wer kauft das denn noch? Menschen, die das im Auto hören, aber die Autos haben noch gar keine CD-Player mehr.
Tja. Naja. Verrückt. Ja, es gibt noch welche, ne? Es ist aber jetzt auch. Ich glaube, CDs sind kein Liebhaberding, aber so die darauf hängen geblieben sind und den nächsten Schritt nicht gemacht haben.
Naja.
Die funktioniert aber die kaufen ja noch.
Nicht The Dome. Weil The Dome ist doch für junge Leute.
Ja, das ist natürlich merkwürdig. Aber wer weiß.
Ja.
Jetzt wollen wir nicht.
Kinder, die noch kein Handy haben. So zwischen 10 und 10,5. Also bis 10,5. So
ja, ja, bis 10,5.
Vorher haben die natürlich auch keins.
Vorsicht. Jetzt sind wir gleich bei der Diskussion, ob man in der Grundschule Handys verbieten sollte. In 2 Bundesländern ist man schon soweit.
Dass überhaupt darüber diskutiert wird.
Finde ich auch merkwürdig, aber es gibt solche und solche Eltern.
Ja. Ja, das soll es geben, habe ich auch von gehört.
Ja,
wir sind ja gerade nochmal bei der CD-Premiere hier 1981 in Salzburg. Da kann man denken, ja klar, Mozart, ne? Hat gerade sein neuestes Album hier rausgebracht, aber ist gar nicht gewesen.
Nee, wer war es denn?
Die Visitors, also nicht die Visitors, sondern das, die Schweden, ABBA.
ABBA?
Ja.
Wer hätte denn gewusst, dass ABBA ein Album hat, das The Visitors heißt? Ist nicht das berühmteste.
Das weiß ich leider jetzt, also weil ich auch nicht leugnen kann, dass ich auch mit ABBA groß geworden bin. Und auch mit einer Frau, die mit ABBA groß geworden ist, verheiratet bin. Und deswegen haben wir entsprechend hier die ein oder andere Platte von ABBA im Schrank stehen. Und The Visitors ist auch dabei. Ich glaube, das ist die mit dem Hubschrauber, oder? Könnte mich aber auch irren.
Dass das die erste CD war, wer hätte es gedacht?
Ja. Das so viel zu dem Thema CD. Und jetzt gehen wir zur Schallplatte.
Genau, dem Medium, was sich auch durchsetzt und auch bleiben wird.
Gutes bleibt, ja.
Ja,
das war der Slogan von WDR4 irgendwann mal.
Wir haben beim letzten Mal erzählt, dass Record Store Day ist. Und ich sagte noch vollmundig, vielleicht gehe ich hier hin. Dazu ist es nicht gekommen.
Nee, schade. Ich habe es auch nicht geschafft.
Ja.
Warte, ich muss mal kurz meinen Kühlschrank aufmachen und das Rothaus hier rausholen.
Ich war an dem Tag nämlich in Bonn und hatte tatsächlich auch, als ich merkte, dass ich dieses, wir fahren nach Bonn und, da ist der Record Store Day. Als ich das bemerkte, habe ich wirklich nochmal nachgeschlagen, ob in Bonn vielleicht nicht auch noch ein Plattenladen ist, der mitmacht. Und nein, es ist unsere ehemalige Hauptstadt, unsere Bundesstadt, aber dort gibt es keine Plattenläden, die am Record Store Day teilnehmen.
Ja, also zu Recht die ehemalige Bundeshauptstadt.
Ja, Schluss
in
damit.
In Berlin gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Plattenladen mehr,
könnte
ich mir vorstellen.
Und selbst in Köln gibt es ja 6 oder 8, die damit machen.
Ja. Ja,
aber was machen wir denn jetzt, wenn wir die Platten verpasst haben an dem Tag und doch noch was haben möchten?
Ja, also entweder geben wir den Gaunern bei eBay Kleinanzeigen und eBay ganz viel Geld, die sich diese Dinger in Massen gekauft haben. Zum Beispiel die von mir sehr ersehnte Peter Gabriel OVO Edition, die es natürlich nicht mehr offiziell zu erwerben gibt. Ja, aber es gibt noch so ein paar Leftovers in diversen Online-Händeln oder auch bei kleinen Schallplattenläden, ne, die damit teilgenommen haben.
Ja,
war nämlich zum Beispiel in Freiburg. Nicht am Record Store Day, sondern im Zuge des schon erwähnten Schwarzwaldurlaubs. Und in Freiburg, da hat's Plattenlädle. Ja, weißt,
Lädle.
In Freiburg hat viele Plattenläde. 6.
Die Lädle hatten
Plattenläde.
Offen. Wie viel? Die Lädle hatten noch offen.
Die Lädle hatte offen, ja.
Ja.
Und da bin ich in Schnei gange und han Plättle gekauft. Also so viele habe ich gar nicht gekauft. Also ich habe geguckt, in 3 verschiedenen Läden war ich, die so auf unserer Route laden, weil ich wollte die Familie jetzt ja nicht in die Plattenläden zerren.
Klar.
So, aber jetzt erstmal ein kurzes
Hier ist jemand kurz ein Eis, ich gehe mal kurz da rein.
Ja, so ungefähr, ne? Kurz ein Eis, erstmal ein 3-Gänge-Menü.
Halbe Stunde später.
Seht ihr, das ist das kleine Bier aus dem Hause Rothaus. Haus, ne, das ich gerade genannt habe. Ich muss jetzt wirklich mal ein bisschen Werbung machen, weil es schadet ja nicht, in unseren Gefilden gibt es das ja gar nicht so oft. In einigen Getränke- und Großmärkten gibt es das schon. Ne? Die kleinen Biere, denn ich war ja auch bei der Brauereiführung, heißen Zäpfle. Tannenzäpfle.
Tannenzäpfle, genau.
Ja, das so wird die Flasche genannt.
Das gute, ne? Tannenzäpfle. Ich weiß gar nicht, irgendwo auf meinen Stationen, die ich im Leben hatte, gab es auch jemanden, der das mochte und einem Laden, wo man das immer kaufen konnte.
Tannenzäpfle. Ich doch erinnern könnte, was das war, wo das war.
Tja, ich weiß nicht, ob es Hamburg war oder Osnabrück. Edinburgh wird es nicht gewesen sein. Das schließe ich mal aus.
Ja, wobei natürlich, es gibt auch eine Verbindung zum United Kingdom, denn sie haben auch die Lizenz zum Whisky destillieren. Und da gibt es auch eine in Karlsruhe.
Karlsruhe
ist die Distille, ne?
Das, ja.
Aber gehen wir mal, bleiben wir hier beim Bier. So, und hier oben, man sieht, man hat hier natürlich dieses Goldpapier, ne, was so oben, ne, Kronkorken und so weiter ja versiegelt.
Was man auch vom Krommacher kennt, ja, so.
Ja, kennt man, genau. Mhm. Und bei vielen anderen Bieren, wenn man das aus der Flasche trinken will, dann muss man erstmal mühsam so abknibbeln. Ne? Und dann hat man die ganzen Fetzen da im Ding. Und wenn man es an die Krone kommt, dann kriegt man einen Elektroschock zur Belohnung.
Ja, und das kann man, ja, kann man erzählen. Kann man das an einem Stück abnehmen?
Ja, also es ist folgendermaßen so. Wer in letzter Zeit mal beim Urologen war, der erinnert sich vielleicht an diese Bewegung. Und man hat das ganze Ding einmal nach unten gezogen.
Aha.
So, man kann es einfach so und weg ist es. Man soll es aber gar nicht so weit nach unten ziehen, sondern eigentlich
dran lassen zum
Recyceln. So, ne?
Hängen lassen. Ja, schön.
Ja. Also dann kann man es nämlich hygienisch, kompakt und unbedenklich aus dieser Flasche trinken. Prost.
Ja, gönn dir. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Hellen.
Das ist sehr erfrischend, sehr, sehr süß auch, aber nicht zu süß. Das ist, glaube ich, 60% naturtrübes Erfrischungsgetränk, Limettensaft und Orangensaft. Also die haben große Tanks mit Limetten und Orangensaft, die sie da so mischen. Kommt alles aus Italien.
Italien.
Ja, dieser frische Saft wird dann halt mit dem Bier in der Brauerei gemischt. 60% Saft, 40% Bier. Das ist doch für einen schönen Sonnabend sehr erfrischend und nicht gefährlich in einer 0,33 Flasche. Das war unser kleiner Rothaus-Werbeblock.
Ja, feine Sache. Mein Lager, also das Helles, ist wirklich sehr gut. Am Anfang dachte ich, es wäre leicht malzig, aber das dem trügt. Das ist also, das war so ein Pilsener, Münchner Karamellmalz. Aber am Ende ist es doch wunderbar. Ja, clean, sagt man, glaube ich, auch. Dieser leckere Hopfen. Technagger natürlich, ha. Natürlich. Wirklich feines Zeug. Ich bin aber kein großer Fan von Helles, ne? Aber das ist gut. Das ist ein gutes.
Kommen wir. Gönn dir.
Gönn ich. Ein Thema habe ich noch.
Aber warte mal, wir waren beim Records Day, Store Day, Leftovers noch nicht vorbei.
Hör doch auf, du bist immer noch in dem Laden drin. Ja, was wird denn da jetzt noch gekauft? Ich hatte mal drauf einen Clip im HAV.
Ich habe mir ein Album gekauft, das wir auch besprochen haben, das auch zu meinen Favoriten des Jahres 1985 gehört hat.
Ja.
Eurythmics Be Yourself Tonight von 1985.
Ja, hier als Picture Disc, ne?
Als Picture Disc.
Natürlich gesehen.
Zu teuer, irgendwie 32 Euro, aber da gibt es auch noch weitaus teurere,
ja, in dieser
Leftover-Kiste stand. Du erinnerst dich zum Beispiel darüber, dass wir über Holly Johnson geredet haben, der in pipi-farbenem Vinyl, wie er es
schöner
formuliert, Golden Shower Vinyl, seinen creepy Remix-Album Hallelujah wieder veröffentlicht hat, das ich aber schon in schwarz habe. Und naja, 40 Euro wollt die dafür haben.
Gott, oh Gott.
Ich habe noch ein paar andere von denen gesehen, die wir auch besprochen haben, aber ich dachte, okay, eine reicht. Ja klar, die Monaco Green Transparent Vinyl Maxi Single, ja, nur eine 12-Inch mit vier Tracks drauf, ne? Und dafür das Titelstück, also die Single halt in zwei Versionen, auch für 35 Euro. Ich dachte, 35 Euro musste mich, also wirklich, auch wenn das so schön grün und durchsichtig ist, hat ja noch nicht mal ein Cover gehabt, es war einfach nur eine Klarsichthülle. Also, nee, komm, für eine Maxi nicht.
Nee.
Auch wenn irgendwie Peter Hook mitspielt.
Nee, Peter. So geht das nicht.
Nee, aber hier, die lief auch schon auf meinem Teller. Manchmal ist ja die Soundqualität von Picture Disc nicht ganz so gut.
Ah, ja.
Würde ich jetzt hier gar nicht mal sagen. Die klingt amtlich. Also, vielleicht ein bisschen dünn in den Bässen, aber sonst ganz gut.
Talking to an Angel.
Ja, dann habe ich noch bei Müller. Die haben auch ganz viele Platten bei Müller in Freiburg noch. Marillion, das aktuelle Album von Marillion. wie heißt es nochmal? An Hour Before It's Dark von 2022 gekauft. Ja, war aussortiert in einer halbe Preiskiste für 17 Euro. Doppel-LP kann man nicht sagen, ne?
Da kann ich nicht sagen.
Ein gutes Spätwerk der alten Herren.
Ja.
Hab die ja lange Zeit ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt denke ich, okay, die rocken doch für ihre Verhältnisse doch ganz gut auf diesem Album.
Ja, ich hatte auch kurz reingehört und fand das eigentlich schon ganz ordentlich.
Ist, glaube ich, auch so eine Art Konzeptalbum. Und da kommen wir gleich ja noch dazu.
Ja, können die überhaupt ohne Konzept ein Album aufnehmen?
Ja, Konzept ist ja auch ein weit gefasster Begriff, aber ich glaube, das müssen wir gleich etwas vertiefen.
Oh, nicht spoilern.
Das Konzept unserer Folge heute ist nämlich, das Konzeptalbum zu besprechen.
Genau.
Aber jetzt kommt noch ein Lieblingsthema von uns.
Oh, ein Lieblingsthema, da du gerade bei Müller warst. Also bei Müller, ja, genau. Da kann man auch wunderbar Brettspiele kaufen.
Richtig.
Die auch meist zum sehr ordentlichen Preis, also die machen auch Kampfpreisansagen. Deswegen sind sie also in der Brettspielbranche, also bei den anderen Händlern nicht sehr beliebt, aber bei Brettspielgelegenheitskäufern umso beliebter, ne?
Ja. Brettspiele gibt es natürlich auch bei Thalia und bei, bei der Meierschen und bei Toys R Us, was nicht mehr Toys R Us heißt, sondern
Smith Toys.
Smith Toys, genau, ja.
Richtig. Und Thalia und Meierschen ist ja mittlerweile das gleiche, nicht?
Ja, klar, genau. Hier aus Hagen. Also,
genau. Und dann noch diesen ganzen Brettspielläden in Köln, der Spieledurst, in Hives World und das Brave New World und das Spielbrett heißt es. In der Engelbertstraße. Ja, genau, da kann man überall Brettspiele kaufen. Wunderbar. Und ich habe das auch getan. Ich habe tatsächlich zwei Brettspiele gekauft. Nicht an einem lokalen Laden, ich schäme mich aber auch nicht. Denn es gab.
Kauf Brettspiele, es gestehen noch Zeichen und Wunder.
Ja, ich habe zwei Spiele gekauft in einer Aktion zum Best Price. Oh. Ich erfolge ja zwischendurch diesen Blog. Brettspiele-angebote.de, was eine riesen Datenbank ist zu aktuellen Spielen oder auch der letzten 10 Jahre mit den aktuellen, also immer wieder täglich oder mehrmals täglich gecrawlten Preisen von den einzelnen Online-Händlern.
Ne? Oh, so ähnlich wie der Tankstellenvergleich. So.
Ja, so ähnlich funktioniert das. Das
ändert sich ja minütlich.
Genau. Und zwischendurch gibt es dann auch bei manchen Plattformen so Coupons wie bei BOL Spiele 12 und damit hattest du jedes Spiel für 12% billiger bekommen. Und das auch auf die Spiele, die schon reduziert waren. Und das hat sich dann wirklich gelohnt bei zwei Spielen, die ich gekauft habe, die ich wärmstens empfehlen kann. Das eine ist The Veil of Eternity.
Oh, das ist schon ein großer klingender Titel, der verheißt großes, sag ich mal. The Veil of Eternity.
Genau. Es ist ein Packen von Karten drin, 70 einzigartige Karten mit magischen Kreaturen, die es zu zähmen und zu beschwören gilt, um am Ende die meisten Punkte zu machen, wie immer. Der Kniff an dem Spiel ist, es gibt zwei Kniffe eigentlich. Man spielt maximal 10 Runden und man darf in jeder Runde nur so viele Karten ausgespielt haben, wie die Rundenzahl gerade ist. Also in der zweiten Runde darf man nur maximal zwei Kreaturen ausgespielt haben und so weiter. Man kann die auch zwischendurch wieder zurück auf die Hand nehmen und so. Da gibt es so ein paar Effekte. Also jede Karte hat entweder einen Soforteffekt oder eine spätere Aktion, die man in jeder Runde dann machen kann. Und der zweite Effekt ist die Währung. Die Währung sind nämlich Runen im Wert von 1, 3 und lila. Auf dem Bild, das du siehst, sind das die roten, das sind die 1er, die 3er sind so türkis und lila, die sind die sind 6 Punkte wert. 6
ja, Geld wert. Das ist immer gut, wenn man so Chips hat, die verschiedene also Werte haben. Das kann man dann sehr schnell und
genau. Auch verschiedene Formen, das ist auch total super.
Niedrigschwellig einsetzen.
Total niedrigschwellig. Also das ist wirklich super. Bei dem Spiel gibt es aber kein Wechselgeld. Das heißt, wenn du eine Kreatur für 5 beschwören möchtest und du hast aber nur einen 6er, dann gibst du den 6er ab, kriegst aber kein Geld zurück.
Also, ja, oder keine. Auch das kenne ich aus irgendwelchen anderen Spielen.
Also. Ja, das gab es auch schon mal irgendwo. Das stimmt. Ist auf jeden Fall schnell und schnell erklärt, zügig gemacht und macht tatsächlich auch zu zweit sehr viel Spaß. Das zweite Spiel.
Warte, aber ich muss noch mal kurz nachfragen, weil ich jetzt hier dieses Promo-Foto vor mir sehe. Ne?
Also, das ist super.
Wir müssen reden. Man möchte ja irgendwie mit so Promo-Fotos ja meistens auch irgendwie so etwas erzählen, so ein Gefühl vermitteln oder was.
Also der Verlag Pegasus. Wahnsinn.
Das ist der Verlag Dark Pegasus, ja?
Pegasus ist der Verlag,
ja. Pegasus. Ja. Da sind drei Menschen drauf, ja. Die sind in einer Küche und stehen, also das schon einmal, sie stehen an einer, ich würde sagen, so einer Kücheninsel.
Genau, da ist auch irgendeine Schale drauf mit, keine Ahnung was, rundem in der Schale.
Ja, also das wollte ich fragen. Haben die eine Schale mit Kartoffeln auf ihrem Tisch stehen, so als Snack? So rohe Kartoffeln. Essen die rohe Kartoffeln beim Spielen, während sie in der Küche stehen, weil... Weil sind ja so Leute, die sehe ich, also mindestens 30 Jahre würde ich es mal
jeder
sagen.
Jeder hat ein Wasserglas, ne? Drei Personen, drei Wassergläser.
Ja. Ja. Die müssten in der Küche spielen, weil im Wohnzimmer, was für mich der logischere Platz wäre, also die Küchenparty ist auch schön, aber da würde ich mich zumindest ja auch mal hinsetzen.
Ja.
Auch das macht eigentlich auch Spaß, also im Sitzen zu spielen.
Ja, aber logisch ist eigentlich ein Esszimmer, ne? Man will ja nicht so ein Couch-Tisch haben, sondern man will schon
ja, einen, ja, genau, Tisch, einen Esstisch quasi, weil man dann ja nicht sich so nach vorne beugen muss,
genau,
beim Spielen. Und dann sitzen vielleicht die Kinder, die dieses Spiel nicht spielen, im Wohnzimmer und gucken Fernsehen. Deswegen müssen die Erwachsenen in die Küche.
Kann sein, ja.
Und dort spielen. Die Kinder haben die Kartoffelchips, die Erwachsenen haben nur noch die Kartoffeln. bekommen. Ne? So eine Küche hatte ich auch mal, hatten wir auch mal, so mit so ein bisschen dunklem Holz und hinten so könnte, boah, weiß ich nicht, irgendwie Ikea, vielleicht auch nicht.
Ja doch, so, die Metallgriffe, die sehen sehr Ikea-like aus.
Der Kühlschrank, da hängen natürlich auch so mit Magneten so Zettelchen dran. Ne?
Mhm. Der Stundenplan, aber, wahrscheinlich ist ins Leere.
Ja, da, genau, das ist ein Stundenplan. Ja. Das stimmt, der Mensch in der Mitte, der ist, glaube ich, Physiklehrer.
Ja, das kann gut sein. Natürlich eine Brille, leicht ergraut, aber...
Ja, schon ein bisschen graumeliert, genau.
Ja. Aber so ein braunes, hochgeknöpftes
Hemd. Auch das ist ein Zeichen von Lehrern, ja.
Ja, graue Haare bekommen, ja.
So, ja. Die Linke... die trinken nur Wasser oder Wodka.
Ja. Klaren.
Klar, genau, Doppelkorn. Ja, und ein schön braunes Hemd hat er auch an, ne, der
Physiklehrer. Herrlich.
Herr Schmidt heißt er, glaube ich. Ja, und das, vielleicht ist das auch, vielleicht sind da auch seine Abiturienten, nee, das sind die Referendarinnen. Er hat vielleicht zwei von seinen Referendarinnen zum abendlichen Spiel.
Ja.
Genau. Ja, also wer wollen wir da gar nicht reindeuten in
das
Spiel? Also vielleicht, dass die Zielgruppe nicht um den Kinder sind.
Ja, nicht ganz. Also das deutet dieses Spiel an, ne? Aber ich glaube, spielbegeisterte Kinder werden mit diesem Spiel kein Problem haben. Da bin ich mal ganz ehrlich. Das ist auch mit dem nächsten Spiel so. Bei Cosmos erschienen. Vorher eigentlich bei Catch-Up Games. Das ist ein französischer Verlag, vor 2 Jahren. Da habe ich es auch auf der Messe gesehen. Aber jetzt kam es auch bei einem deutschen Verlag, also auch in Deutschland erhältlich, bei Cosmos raus. Die Rede ist von Castle Combo. Castle Combo ist auch ein Kartenspiel. Auch schnell und taktisch.
Mutet richtig an.
Ritterlich, genau.
Ritterlich, ja.
Genau, das Ganze ist so im mittelalterlichen Setting, aber mit Comic-Stil. Es gab ja relativ wenig Comics, glaube ich, im Mittelalter. Aber so wie man sich heute das Mittelalter vorstellt, mit König
und völlig verpeilten aufgehängt,
so, Rittern, ne? Und ja. Und es gibt Karten zweier Sorte, die grauen, also graue Rücksätze, die Schlosskarten, und dann gibt es noch die braunen, die Stadtkarten. Ja. Zwei Auslagen, also zwei Nachziehstapel, es liegen immer 3 Karten aus, und wenn man dran ist, darf man sich eine Karte wählen aus einer dieser beiden Zeilen, wo gerade der Herold steht. Der beginnt in der Stadtreihe, und es gibt Karten, die so ein Dreieck haben, oben links unter dem Preis.
Ja, sehe ich gerade, ja? Die 4 auf dem Bild hat einen Preis,
genau, dann einen Dreieck drunter, ja. Wenn diese Karte gewählt wird und ausgelegt wird, muss man hat keine Handkarten in diesem Spiel, es wird alles sofort ausgelegt. Ne? Bei dem anderen Spiel, wir sehen ja oben in dem Bild, es gibt Handkarten, gut angedeutet, auch wenn nur sie Handkarten hatte, also die eine. Von der.
Die Spieltechniken.
Eigentlich hätten alle Handkarten, glaube ich, aber egal. Na doch, er hat auch, glaube ich, Handkarten,
man sieht es nur so nach vorne gefächert.
Ja, genau.
Und die andere, die hat die hinterm Tisch versteckt.
lässt sie unten fallen.
Genau, die schiebt das so zwischen in die Schublade.
Die,
ne?
Kante,
so genau. Zwischen die Tischplatte und die Schublade, das Ass im Ärmel.
Ach Leute, dieses Promo-Bild von Pegasus müsst ihr euch anschauen.
Ich lade das gleich mal bei ChatGPT hoch und lasse ihn analysieren.
Was spielen die da? Genau. Was soll das?
Und sind das Kartoffeln?
Genau, was wird da gegessen? Genau, bei Castle Combo wählt man, wenn man dran ist, eine aus dieser einen Zeile, wo der Herold steht, eine Karte. Der Herold bewegt sich zwischendurch. Man kann selbst aber vorher auch entscheiden, dass der Herold sich bewegen muss, und gibt eins der Währung ab, die man kriegt. Neben Geld gibt es Schlüssel. und die am Ende jeweils auch einen Punkt wert sind. Aber man kann einen Schlüssel auch dazu verwenden, einmal den Herold zu bewegen in die jeweils andere Zeile, damit man aus den anderen drei Karten dann auswählen kann. Oder eine Reihe, in der der Herold steht, komplett abzuräumen, in den Ablagestapel und drei neue Karten aufzudecken. Mhm. Genau, und man bildet vor sich ein 3x3-Raster. Das ist am Anfang noch nicht fertig. Man beginnt mit einer Karte, die kann man auch einfach vor sich hinlegen. Die zweite Karte muss mindestens anliegend sein, also oben, unten, rechts oder links. Und dann bildet sich daraus so langsam das 3x3-Raster. Man darf also nie 4 in einer Reihe haben. Oder wenn man irgendwo schon 3 hat, ist eigentlich klar, wie es entweder 3 in einer Reihe, ne? Dann ist das unsere, ne? die maximale,
ja,
ne? Formation. Und dann darf nur darin gespielt werden, sodass jeder am Ende 9 Karten gelegt hat. Und einige Karten beziehen sich halt auf die Nachbarn. Und alle Karten haben unter dem Bild immer ein, das kriegst du jetzt sofort, meist Geld oder Schlüssel. Und darunter ist immer so eine Banderole, auf der es Punkte gibt. Ne? So wie in diesem Bild hier, 4 Punkte, ja, für blaue Wappen. Und diese Wappen sind, genau, oben rechts, es gibt 6 verschiedene Wappen. Ja, ganz einfaches System, sehr schnell gespielt. Könnte der Kandidat fürs Spiel des Jahres werden.
Echt? Ja, auch trotz der Simplizität.
Ja, weil es so simpel ist und weil es Spaß macht und wirklich schnell gemacht ist.
Bin gespannt. Du Kosmos, ne? Kosmos ist auch ein erfolgreicher Verlag. Ne?
In der Tat. Genau, aber ob es tatsächlich nominiert wird, das wissen wir am 20. Mai, also in einigen Wochen. Weniger als 3 Wochen, denn da gibt die Jury die nominierten Liste und die erweiterte Liste der Empfehlungen bekannt. Und irgendwann im, ich weiß es gar nicht, Juni oder Juli ist da erst die Verkündung des Preises. Aber es gibt ja einen zweiten Preis, nämlich nicht den Jurypreis, sondern den Zuschauerpreis, wollte ich schon sagen, den Spielerpreis, den deutschen Spielepreis. Und da können wir ab Anfang Mai abstimmen. Welche 5 Spiele aus dem kompletten Jahr, was letztes Jahr am 1. Mai begonnen hat und jetzt mit dem 30. August endet, wir denn nominierenswert finden. Schön ist, man muss das nicht alles selbst wissen, sondern es gibt da so Listen von Spielen, die in der Zeit rausgekommen sind und kann sich da ein bisschen durchblättern. Ganz schön. Ich habe heute meine Stimme schon abgegeben.
Ach, guck.
Ja. Unter anderem für Castle Combo, auch für Faraway, Endeavor die Tiefsee, SETI und Herr der Ringe, Duell um Mittelerde.
Ui.
Ja.
Herr der Ringe.
Genau, das Herr der Ringe Welt lebt noch, aber mittlerweile kommt das in so Spielmechanismen, die man bereits aus anderen Bereichen kennt, dann leicht abgewandelt, aber noch erfolgreicher, weil es dann mit Charakteren von Herr der Ringe gespielt wird.
Ah ja, klar. So ähnlich wie das Herr der Ringe Monopoly oder
genau. Immer noch sau erfolgreich.
Harry Potter Labyrinth.
Ja.
Jetzt habe ich auch letztens ein Minecraft Labyrinth Spiel, also gerade wahrscheinlich Franchise zu dem gerade herausgekommenen Minecraft Film. Alles wird verminecraftet, verpixelt. Also verblockt.
Gut.
Ja, komm, ist es schon, sind wir etwa schon durch mit unserer Plauderei und den Follow-ups und können wir jetzt gar mit dem Thema, in das Thema einsteigen, was eigentlich den Schwerpunkt dieses Episödchens bilden könnte, sollte.
So glaubt man immer, ne? Dass vorher nur ein bisschen Plauderei ist und dann kommt das schwere Thema.
Ja. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Das ist ja auch viel leichter, ne? Und das ist sehr abwechslungsreich vor allem. Und es wird wahrscheinlich, wenn wir überhaupt irgendwie durchkommen wollen, durch diese Berge von Konzeptalben, die wir heute, naja, was heißt besprechen werden, aber zumindest mal Revue passieren lassen wollen, in den Blickpunkt nehmen wollen, dann wird es wahrscheinlich sehr abwechslungsreich, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu lange bei einem hängen bleiben.
Schwierig. Und wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht nur Name-Dropping machen und so eine Platte nach der nächsten nennen und eine Band nach der nächsten. Das ist auch ziemlich langweilig.
Nö, das ist langweilig. Da kann man sich auch gleich die Wikipedia-Liste durchlesen.
Oh, gute Idee. Lass uns das ja mal vorlesen, dann sind wir gleich durch.
Ja, wir haben recherchiert für euch. Und dann fragen wir auch noch ChatGPT. Und dann können wir aber nicht dafür garantieren, dass es alles stimmt.
Ja, wie steigen wir denn jetzt ein? Stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist eigentlich ein Konzeptalbum?
Ja, allein auch das ist wieder eine schwierige Frage, weil was ist denn eigentlich ein Konzept? Und hat nicht eigentlich jedes Album ein Konzept? Also wir reden jetzt nicht über Fotoalben, wir reden über Musikalben, ist klar.
Ja, natürlich. Das, wir sind also kein Musik. Dies ist kein Musikpodcast, aber wir reden gerne drüber.
Ja, Spiele und Musik und ja. Filme und ach,
Lego. Ach, kein Brettspiel-Podcast.
Bier.
Ja? Kein Bier-Podcast.
Ja, und in diesem Nicht-Musik-Podcast stellt man uns die Frage, ja, ganz viele Konzeptalben säumen irgendwie meinen Plattenschrank und bei dir ist es vielleicht auch so. Und ja, man benutzt diesen Begriff häufig so eben, bei mir ist es halt mehr so im Bereich des Progressive Rock, weil ich da ganz viel Zeugs also ich da angesammelt habe über die letzten Jahre. Ja, das ist so natürlich, da denkt man, das sind diese Musiker, die lange Geschichten erzählen wollen und das Ganze in Form eines Albums packen, ne? Weil das Songformat für Progressive Rock halt einfach zu kurz ist und alles, was sie an Geschichten erzählen wollen, da machen wir am besten ganze Alben raus. Ne? Entweder, das wäre zum Beispiel eine Art von Konzept, ersinnt man diese Geschichte selber, oder man geht irgendwie in die Literatur, ne? Und vertont ein sich schon ein existierendes literarisches Werk und macht dazu ein Album. Ist ein sehr kreativer Prozess, könnte natürlich auch als Starthilfe helfen. Ne? Wenn man sagt, ich habe überhaupt keine Idee, habe jetzt dieses geile Buch gelesen, dann mache ich doch jetzt mal meine neue LP zu diesem Thema. Das wäre so eine Herangehensweise. Es gibt ja auch das Konzept der Rockopern.
Oh ja.
Und das ist dann meistens so, dass es neben dem musikalischen Werk noch ein Begleitfilm oder Theaterstück, irgendwas im anderen Medium gibt, ne? Wo halt auch diese Szene, diese Geschichte erzählt wird, wo wirklich dann auch ein Charakter begleitet wird. Ne? Zum Beispiel, also ich habe noch gar keinen Titel genannt, aber Tommy von The Who. Das ist doch, glaube ich, so das, was wir als klassische Rockoper kennen. Und da würde man sich auch wieder fragen, ist das eine Rockoper oder ist das schon ein Musical? Ja, das ist eigentlich, wenn es Rock ist, ist es dann kein Musical mehr, ne? Also, weil es ja nicht nach Musical klingt. Verstehst?
Ja, verstehe ich. Was wollte ich sagen? Rockoper. Ja, das klingt auch schon so episch, ne? Und auch das ganze, die ganze Idee aus einem Thema, aus einer Geschichte, aus einer Persönlichkeit, aus einer Biografie, ein Musikalbum zu machen, das bleibt dann ja meist nicht in der Musik stecken oder nur in den Texten stecken, sondern schwappt dann halt nochmal raus. Ne? Wie du bei der Rockgruppe auch sagtest, da wird vielleicht ein Film zugemacht oder mittlerweile werden ja seit 40 Jahren auch Musikvideos zugemacht, aber das meinen wir nicht, sondern wir meinen eigentlich, das ist dann gegenwärtig, das Cover wird entsprechend gestaltet, ne? Vielleicht sogar das Bühnenbild, wenn sie auf Konzert gehen, die Kostüme, die getragen werden. Ne? Also alles ist so ein bisschen aufwendiger als bei dem ein Musiker setzt sich hin und schreibt einen Song. Hm?
Ja, also theatral, ne? Es geht dann auch um die Aufführung, die Inszenierung dieser Songs. Ne? Und bei Tommy ist es natürlich der Film, ne? Also The Who haben diesen Film. Tommy, da geht es ja um einen taubstummen Jungen, der durch ein traumatisches Erlebnis nicht nur taubstumm, sondern auch noch blind geworden ist. Und alle versuchen ihn wieder so in die Kommunikation zurückzuholen. Also eigentlich geht es da sehr um Kommunikationsverlust, ne? So metaphorisch gesehen. Und in dem Film, da spielen ja natürlich Elton John und hier den Pinball Wizard, ne, ist ein bekannter Song von ihm, also von The Who war interpretiert in dem Film von Elton John. Und Tina Turner, ne, die spielt die Acid Queen, also Rock'n'Roll geschichtlich enthält dieses Album natürlich ganz viele tolle Songs auch, ne, und wirklich Klassiker. Und auch der Film, naja, ist, weiß nicht, ob der heute noch irgendwie so, der hat ja, ich meine, der ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe irgendwelches mal gesehen, da gibt's diese Szene mit diesem pädophilen Onkel und so, der sich da irgendwie an dem, also man sieht es nicht, aber der sich an diesem Tommy da irgendwie vergeht und so. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist aber auch ziemlich, Stereotyp, homophob teilweise, was da so vom Stapel gelassen wird. Ne? Und das hat mich ein bisschen verstört, so diese Episode. Auch schon wieder 50 Jährchen alt, ne? Das wäre das eine. Es gibt dann auch Quadrophenia, ne? Noch eine andere Rockoper von The Who. Manchmal ist es schwierig, ne? Ob man das, bei der Oper denkt man ja auch immer so an Inszenierung, an Aufführung theatral, ne? Weil die Oper kennt man natürlich aus der Oper, aus dem Theater. Das hat bei Tommy dann aber auch gar nicht so stattgefunden. Eher das andere, was du gerade sagst, ist auf der Bühne. Warte, ich guck mal eben. Ich habe hier, ich hab ganz viel gekramt. Ich habe ganz viele CDs rausgesucht, ne? Mit CDs, aber auch Platten rausgesucht. Und das Album, was ich jetzt gerade meine, ist hier, genau. Da sieht man es. Von Genesis.
Oh ja, das kennst
The
du
Lamb Lies Down on Broadway. Habe ich mir in Italien gekauft, während der, boah, so lange ist das schon her, Abschlussfahrt, Abi.
96 oder so, ne?
Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Gibt es jetzt auch wieder als die x-te Neuauflage auf Vinyl wieder remastered und im hast du nicht gesehen, 1000 LP-Format für 300 Euro, hast es, keine Ahnung. Aber vor ein paar, noch ein paar Jahre früher als das hier, habe ich das hier bekommen, Archive, so eine Box, ein Vierer-CD-Box. Da hat die CD natürlich noch seine Berechtigung oder ihre Berechtigung, weil das in so schicken Formaten hierher kommt. Das ist so eine Sammlung von ja, Demo-Versionen und unveröffentlichten Tracks oder Live-Versionen von Genesis damals. Was das Tolle daran ist, da ist nämlich ein ganzes Konzert drauf, wo The Lamb Lies Down on Broadway, das ist ein 1974 erschienenes Doppelalbum von Genesis. Genesis, englische Progressive Rockband, Phil Collins damals an den Drums, Peter Gabriel am Mikro. Und das ist das letzte Album mit Peter Gabriel. Der ist dann ausgestiegen nach diesem opulenten Werk, das er eigentlich auch mal, er wollte, der ist ja auch so ein Multimedia-Künstler gewesen, hat, glaube ich, Film studiert und so, und er wollte da auch einen Film eigentlich rausmachen, ne? Oder gleichzeitig noch dazu noch einen Film, ne? Vielleicht, weil er auch The Who gesehen hat, das so toll fand damals. Ist aber dann nicht ein Film geworden, sondern die sind auf Tour gegangen, hatten das Album fertig und für die damalige Zeit wahnsinnige Bühnenshow mit Kostümen, die halt hauptsächlich Peter Gabriel getragen hat, also eigentlich nur Peter Gabriel getragen hat, und eine Dia-Show im Hintergrund. Man muss dazu sagen, wir sind noch in den 70ern, da gab es noch keine Filme, keine Videoleinwände auf der Bühne. Aber was die gemacht haben, ich glaube auch ziemlich Alleinstellungsmerkmal, die hatten drei große Leinwände, auf denen Dias gezeigt wurden, aber auch wirklich Tausende von Dias, die so schnell gewechselt haben, dass man schon das Gefühl hatte, dass man da in einem Film sitzt. Also, da gibt es keine Videoaufzeichnung von, aber es gibt glücklicherweise eine Band aus Kanada, die heißt The Musical Box, angelehnt an einen Song von Genesis, die eine, vielleicht machen wir auch mal ein Pottermoss-Episodchen zum Thema Tribute-Bands, eine Genesis-Tribute-Band, ne? Das heißt, die spielen nicht einfach nur Coverversionen, sondern die machen auch, die tun so, als ob die Genesis wären. Die geben dem Publikum das Gefühl, sie sehen Genesis-Konzerte von 1974. Habe ich mal gesehen, The Musical Box spielt Lamb Lies Down on Broadway, da kriegt man ein Gefühl dafür, die hatten die Original-Dias sogar, ne? Wie das damals ausgesehen hat.
Oh,
Da wird eine
Wahnsinn.
Geschichte erzählt, die hier wiederzugeben, ist sinnlos. Die ist auch ja, nicht sinnlos, die Geschichte, aber es ist halt sehr wir. Ne? Da hat sich Peter Gabriel selber ausgedacht. Geht es um einen Puerto Ricaner oder zumindest einen Mensch mit puerto ricanischem Migrationshintergrund in New York, der da auf Selbstfindung irgendwie ist, ne? Und da durch kuriose Begegnungen geht mit verschiedenen Wesen. Und dann gibt es auch noch seinen Bruder John, der aber gar nicht sein Bruder ist, sondern er selbst. Also irgendwie solche komischen Sachen. Ne? Ja, und das haben die halt, bevor das Album aufkam, haben die es am Stück live gespielt. Ne? War wahrscheinlich auch sehr verstörend für die Fans gewesen sein, die vielleicht so ein paar Hits, also ein paar bekannte Stücke, sage ich jetzt mal, von Genesis erwartet haben, die dann aber erst in der Zugabe kamen. Ja, das ist halt so ein ja, auf die Bühne gebrachtes Konzeptalbum. Ne? Das Konzept, die Story von Rail. Ja,
Wow.
jetzt guckst du.
Jetzt gucke ich, jetzt mache ich Augen da.
So, jetzt haben wir schon ganz viel, habe ich ganz viel gelabert zu zwei Alben. Wir haben hier uns auch so ein Konzept erstellt für die Sendung. Sollen wir mal da so ein bisschen durch uns dran halten oder
Ja,
das
das.
gehört jetzt ja gerade noch so ein bisschen zum Erzählen, also zur Definition, ne? Konzeptalbum,
Ja,
Abstecken
genau.
gegenüber Rockoper, ne?
Das könnten wir
Aber
machen tatsächlich. Also was
gerade
ist
schon mit Beispielen.
mit Beispielen schon mal ein bisschen erzählt, ne? Und so zur Begriffsklärung ja auch schon klar, ne, was ist möglicherweise eine Rockoper, was ein Konzeptalbum. Und was es ja auch ganz oft gibt, ist ja, sind ja vielleicht thematisch lose Alben, also sehr viele Songs, und die man unter einem Titel stellt. Ne, das passiert ja eigentlich fast bei jedem Album, dass jedes Album ja letztendlich einen Namen hat, der irgendwie rausgefischt wird, und manchmal passt er mehr und manchmal weniger fürs ganze Album, ne? Und das ist aber noch lange noch kein Konzeptalbum, wenn die Songs irgendwie zueinander passen. Schönes Beispiel, wo das auch kontrovers unter den Fans und diskutiert wird und von der Band auch verneint wird, ist bei OK Computer von Radiohead.
Ah, okay, schön, dass wir jetzt vom Progressive Rock ein bisschen wegkommen in die Alternative-Ecke, weil
genau,
da aber auch noch ganz kurz verlieren.
Genau, ganz kurz, da kommen wir gleich noch ganz oft, glaube ich, hin, im Progressive Rock, da gibt es nämlich noch viel zu erzählen, weil das ist ja quasi das Genre mit den meisten Konzeptalben, würde ich mal behaupten.
Denke ich auch, ja.
Und mit der Hochzeit in den 70er Jahren.
Vielleicht auch nicht unbedingt mit den besten mit den Konzeptalben. Wir gehen vielleicht auch auf ein paar lustige und milde belächelnd zu belächelnden Alben. Ja.
Genau. Aber bei okay Computer, das ist alles sehr dystopisch und sehr technisch und man kann sich da leicht so eine sehr dunkle Welt vorstellen. Aber so war es halt von den Machern, die gemacht gewesen. Ne? Also da ist wohl ein Thema und das hängt irgendwo zusammen. Die Songs passen zusammen, aber sie würden selbst nie behaupten, Radiohead, sie hätten mit OK Computer ein Konzeptalbum gemacht.
Ich überlege gerade, es gibt natürlich auch Konzeptalben, die sind quasi dadurch ein Konzeptalbum, weil sie, sowas wie Soundtracks sind. Ne? Also ich denke jetzt an hier Queen, die haben auch den Soundtrack gemacht zu Kind of Magic hier. Wie hieß denn der Film mit dem Schotten nochmal da? Es kann nur einen geben hier.
Highlander,
genau. Das ist doch das Soundtrack ist doch von Queen, ne?
Ja.
Und das heißt, dementsprechend ist doch dieses Album, A Kind of Magic, dann auch ein Konzeptalbum, weil es ja eigentlich um diesen Film geht oder von diesem Film inspiriert wurde, ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist eben, also ich glaube, deswegen wollen wir es dann nochmal kurz abgrenzen. Ein Konzeptalbum ist das, wo sich die Schaffenden, also die Musiker hinsetzen und ein zusammenhängendes, meinetwegen auf der einen Seite vielleicht ein narratives Werk, ne, wo sie wirklich eine ganze Geschichte erzählen können oder ein so großes Thema und so deutlich auf dieses Thema hin agierendes Album haben, in dem auch vielleicht die Songs ineinander übergehen, hören wir sehr oft beim Progressive Rock, oder die Trackliste auch nicht willkürlich ist, sondern tatsächlich nur so Sinn macht, ne, in der Reihenfolge. Ja.
Genau, wir werden gegen Ende wahrscheinlich noch philosophieren. Gibt es eigentlich eine Zukunft für Progressive Rock? Freudsche Frage hier. Gibt es eine Zukunft für Konzeptalbum im Zeitalter des Streamings? Ne?
Mhm.
Ja.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Kommen wir später zu.
Genau, merken wir uns vor.
Ja, genau.
Wir sind uns auch ein bisschen auf dieses Thema gekommen, weil du ja Visions-Leser bist. Ne? Abonnent. Ja.
Und da bringe ich auch gleich ein paar Sachen mit. Genau.
Ja. Genau, die haben nämlich eine Liste veröffentlicht, auch gerade zum Konzeptalbum. Wir reiten ja irgendwie nur so auf dieser Welle mit. Wenn 80s was über Songs des Jahres 85 macht, machen wir das besser. Ja. Und wenn Visions das macht, dann machen wir das anders.
Genau. Ich habe nochmal bei der Recherche auch so ein bisschen nach Konzeptalben der 90er oder der Nullerjahre und so die Perplexity gefragt. Und Perplexity gibt ja immer seine Quellen an. Und bei jeder zweiten Frage, die ich gestellt habe, zeigte sie genau dieses Vision-Cover von diesem Artikel.
Ah, ja.
Der aktuell dann auch immer schön reingemischt wurde. Genau. Aber dazu kommen wir, glaube ich, wenn wir gleich nochmal kurz durch die Historie reiten, oder? Wollen wir da mal in den nächsten Teil übergehen?
Ja, genau. Das ist ja immer sehr, sehr spannend, wenn man so einen Zeitleist hier aufmacht. Das fängt in, ich habe auch gelesen, dass es irgendwie schon mit Frank Sinatra anfing, ne, irgendwie mal in den 40er Jahren war zum ersten Mal ein Album unter einem Thema, wahrscheinlich was Liebe oder so, gestellt hat. Naja, weil das Album an sich war ja früher immer physisch, ne? Das war ja eine Zusammenstellung von Singles in einem Album, wo man eigentlich durch diese Singles da blättern konnte, ne? Und dann wurde es irgendwann zur LP.
Genau, deswegen und Frank Sinatra hat schon damals begriffen, was man mit diesem Medium Langspielplatte dann anders machen kann, als mit den Reihen von Singles.
Ja. Genau, ne, also dass die ja zwangsläufig in einer bestimmten Reihenfolge, ne, oder in einem bestimmten Zusammenhang auch gehört werden können. Ja, dann springen wir mal in die 60er, ne, weil da ging es dann, glaube ich, richtig los, natürlich auch mit Rock'n'Roll und Psychedelic und all diesen historischen Bands.
Genau.
Und zwar?
Ja, bei 60er Jahren muss man sofort natürlich an die Beatles denken. Ne? Das ist ja vielleicht sogar eines der bekanntesten alten Konzeptalben. Ne, Sergeant Pepper.
Ja, über diese imaginäre Band, ne, mit diesen lustigen Admiralskostümen, ne? Man kennt ja diese Collage
genau.
auf dem Cover.
Das haben die auch voll durchgezogen, ne? Auf dem Cover, wahrscheinlich auf den Konzerten auch.
Ja, genau. Ne? Man sah, also man kennt ja diese Fotos von den Beatles da, ja, die manchmal auch Bewegtbilder in ihren Sgt. Pepper Kostümchen, ne?
Ja. Genau. Dann habe ich auf der Recherche auch Frank Zappa gefunden. Und zwar wird behauptet, dass das wohl vielleicht das erste Konzeptalbum wirklich wäre. Freak Out von Frank Zappa and, wie hieß die Band? The
Mothers of Invention.
Mothers of Invention. Hast du es jemals gehört? Ich habe keine Ahnung.
Nein, also Frank Zappa, würde ich auch sagen, muss man auch schon wollen, wenn man das dann hören möchte.
Ja,
ne?
Frank
also.
Zappa kennen wir noch nur Bobby Brown und den Golden Shower.
Genau, das sind wir wieder bei der Farbe des Albums von Holly Johnson.
Genau.
Ja, genau. Aus dem schönen Album mit dem wohlklingenden Namen Shake Your Booty. Wo ein Scheich drauf abgebildet ist, aber es heißt Shake Your Booty. Also man muss es schon aussprechen. ja, aber ich glaube, bis auf diesen Song habe ich von dem Album auch nichts gehört und ich dachte, das war sehr paar. Ja, wie gesagt, das ist schon Krach, ne?
Vermutlich.
Ja.
Und dann lese ich hier noch Pet Sounds von
den
Beach Boys.
Von den Pet Shop Boys, wollte ich schon gerade sagen. Von den Beach Boys natürlich.
Kennst du das? Also ich weiß,
ja,
dass es das gibt. Das
ist natürlich ein klassisches Album. Das ist ja natürlich bekannt für die vielen, vielen Chöre, für die vielen Spuren, die damals schon aufgenommen haben. Und für zum Beispiel wie heißt das nochmal, das Instrument, was man so spielt mit den Händen in der Luft, das wii gemacht, ne?
Ja.
Wie heißt es denn?
Komm ich
mal?
Also,
ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Mit Luftwiderstand und elektrischen Schwingungen. Ne? Das haben wir dann Good Vibrations und sowas dabei. Ne? Aber da wüsste ich jetzt auch gar nicht, habe ich leider auch nicht vorbereitet, warum das ein Konzeptalbum ist, was das Konzept hinter Pet Sounds ist von den Beach Boys.
Ja.
Kann ich es leider nicht googeln, weil meine Maus streikt. Wir sind ja gut vorbereitet, aber
wir sind besser vorbereitet. Das Wichtigste kommt ja gleich noch.
Ja.
Jetzt die 70er gehen wir mal kurz drüber, weil es ist ja wirklich die Hochphase des Progressive Rock und von vielen ambitionierten Alben. Da machen wir im nächsten Teil mal einen richtigen Deep Dive und da wird es noch die eine oder andere Platte geben, von denen der Mitch berichten kann.
Genau, weil wir einfach in den Progressive Rock einsteigen und einfach durch die Jahrzehnte da mal gehen, ne? Exemplarisch.
Genau. Und das Thema Konzeptalbum wandelt sich so ein bisschen in den 80er, 90er Jahren, erreicht dann auch andere Genres wie Punk, Grunge und auch dann schon Alternative. Und die zwei Beispiele, die wir hier haben, zum einen die Murder Ballads von Nick Cave. Die haben es, glaube ich, auch in die Liste von The Visions geschafft.
Ja, die war auch zu sehen, ja.
Genau. Ja, ich kenn's, aber es ist lange, lange her, dass ich die zum letzten Mal gehört habe. Wild Roses kennt natürlich jeder.
Ja, genau. Also Wild Roses Grow, das mit Kylie Minogue, das Duett. Ja. Also PJ Harvey gibt's auch noch, das Duett hier. Henry Lee.
Ist halt eine
so ein Walzertakt.
Ja, viele mörderische Geschichten, die dort erzählt werden.
Ja, genau, ne, so heißt es ja auch und sehr morbid. Ja, natürlich, das ist auch ein sehr, sehr abgefahrener Track, ist hier der Stagger Lee. Das hat er auch
auf dem
Konzept noch gespielt. Ne?
Ja.
Und da schauspielt er auch so ein bisschen. Ne?
Mhm.
Das ist ja so eine Western-Geschichte, ne? Aber ist auch sehr ein bisschen pervers. Ne? Auch das kann man hier jetzt eigentlich nicht tiefer in den Text hier einsteigen.
Das Explicit Tag ist jetzt seit einigen Folgen weg, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, dass deine Tochter sagte, das ist Explicit.
Genau, dann höre ich das mal. Nee, ich höre damit die, dass sie auch irgendeinen Anreiz bekommen, auch die jungen Leute mal reinzuhören. Ne?
Ja, genau. Yep. Aber zum nächsten Album kannst du was erzählen.
Das ist eigentlich auch ein Album, das Revival der Konzeptalbum in den 90er Jahren oder wieder
Progressive Rock,
ein bisschen haus- und hoffähig, salonfähig gemacht hat. Marillion mit Wein. Zweiten großen Konzeptalbum, das man wirklich von vorn bis ein Konzeptalbum nennen kann, nach Miss Best Childhood, nämlich Brave. Und das war, glaube ich, auch so mein erstes wahrgenommenes Konzeptalbum, weil das erste, was ich nämlich gesehen habe dazu, ist der Film dazu. Also kam irgendwann mal im Fernsehen, habe ich mal nachts aufzeichnen lassen und Das hat die Band verfilmt, ne? Also die Geschichte, die auch nicht ohne ist. Da geht es auch um Missbrauch und so einen Selbstmord, ne? Und oder vermeintlich beinahe Selbstmord oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, es ist nichts, ist eigentlich nichts für schwache Nerven. Das ganze Ding habe ich dann mit 16 zum ersten Mal gesehen und fand die Musik aber richtig gut. Und naja, da bin ich so ein bisschen Meridian-Fan geworden.
Ja, richtig. Ich erinnere mich. Wir haben das eine oder andere Konzert besucht.
Oh ja. Können wir gleich auch noch mal im Rahmen des Progressive Rock nochmal drauf eingehen, auf das Album Brave.
Machen wir. Kommen wir noch zu den modernen Sachen und die Sachen aus der aus diesem Visions-Artikel, die ja wirklich nur über die letzten 30 Jahre ging, weil es die Visions erst seit 30 Jahren gibt, also ja. Aus ihrem Kosmos berichtet haben.
Ja, ja.
Und ich habe mir die rausgepickt, die ich tatsächlich gehört habe. Und da sind auch einige dabei, die ich wirklich sehr mag. Bei einer Band muss ich sagen, okay, das Album, was sie jetzt da vorgestellt haben, das ist jetzt ein bisschen zu abgefuckt. Der Nachfolger ist ein bisschen zugänglicher. Das habe ich ausgewählt. Hm. Fangen wir damit mit dem an. Es ist nämlich Dredge.
Ja? Ja, okay, dann muss man was dazu erzählen. Das kenne ich nämlich nicht.
Ja, gerne. Das Album heißt, also ich glaube, das ist das dritte Album oder so, was sie rausgebracht haben von 2005. Catch Without Arms. Allein dieser Titel ist ja entweder schon sarkastisch oder ist ein Gegensatz, ne, der da dargestellt wird. Mhm. Und der Punkt ist, in diesem Album, was in zwei Hälften aufgeteilt ist, das sollen Gegensätze gezeigt werden und einander ausgeglichen werden.
Ne? Ach so, ja.
Also die Texte drehen sich meist um Streitgespräche oder Argumente und Ausbalancieren von Gegensätzen, ne? Und wie geht man damit um?
These, Antithese, Synthese.
Ja, genau. Und wie gesagt, es ist melodischer als das Album davor, wo ich nur einmal reingehört habe, wo ich es aber nicht mochte. Aber seit Catch Without Arms mag ich Dredge eigentlich sehr. Die haben danach noch ein Album rausgebracht, Jahre später. Was aber schon das vorletzte war, das sie gemacht haben. Ich glaube, es ist eigentlich so eine Nullerband letztendlich. Ich glaube, die haben sich Ende der 90er gegründet, erfolgreich, Anfang der Nullerjahre und dann ging es dann eigentlich auch zu Ende. Tatsächlich. Mhm. Genau, auch das Artwork, ich glaube, da sieht man um das Dredge-Logo eine Biene drumrum fliegen oder so. Mhm. Das ist auch, sehr, sehr, passt auch sehr gut zu diesen Texten.
Mhm.
Genau. Bei den anderen Alben, die ich da rausgesucht habe, da musste ich gerade irgendwo auch daran denken, als du sagst, das ist sehr morbide und das ist nichts für schwache Nerven. Und das ist bei wirklich jedem dieser Alben so. Ja?
Okay.
Also fangen wir an bei The Mars Volta. Also das ist schon, das ist ein Album. Ich habe dann nicht immer an den Text gedacht, weil die auch sehr surreal und sehr verschroben, beziehungsweise sehr, sehr rätselhafte Lyrics haben. Und
aber das Musikalische ist auch nicht unbedingt sehr einfach zu hören, ne?
Diese Energie, also teilweise gibt es tatsächlich auch progressive Elemente, dann aber auch so, was ist so Jazz oder auch von ruhigen, getragenen und dann aufgebrochen durch ein Metal-Geschrammel. Ja.
Also, das ist schon. Also, vielleicht auch etwas für Liebhaber von Frank Zappa und The Mothers of Invention.
Genau, aber ich weiß nicht, also, wie es das Album geschafft hat, aber das war das eine der Alben, die ich in meinem Studium am häufigsten gehört habe. Ich kam von der Uni nach Hause und dann ging der CD-Player an und da lag noch dieses Album drin: The Lost in the Curatorium. Und das Ganze handelt eigentlich von einem von einer fiktiven Person, Sherpin Text oder so, die aber eine reelle Person angelehnt ist aus deren vorherigen Band Julio Venegas. Und das Album erzählt von seinem Suizidversuch. Worauf er dann ins Koma gefallen ist, dort dann sehr surreale Traumwelten begeht und am Ende stirbt.
Oh, okay, also wirklich nichts für zart beseitete, ja.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also auch da wieder sehr viel Tod, Trauma und Grenzerfahrung. Ja? Also Wahnsinn, aber wenn ich dir das jetzt erzähle und du achtest gar nicht auf den Text, sondern hörst diese Musik, dann denkst du, ja, passt. Das ist der absolute Wahnsinn, der da gespielt wird. Ja? Aber ja, klar, mitreißend. Ne? Also mitreißende Beats, Erfahrung. Mitreißende Gitarren, Gitarrenstürme, die einem kurz mitreißen, aber dann so direkt wieder abflachen. Also es ist kein Metal-Song dabei, wo 3 Minuten lang gehämmert wird.
Ja, ja.
Das ist also, es hat mich sehr, sehr beeinflusst. Und dieses Cover mit diesem Kopf, der nach oben ragt, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Tisch liegt, und den Mund geöffnet und ein Sonnenstrahl raus scheint, ein goldener Kopf. Also schon sehr eindrucksvoll.
Okay.
Sehr eindrucksvoll. Ja.
Du musst mal weitermachen, denn ich kann hier unseren Bildschirm gar nicht mehr sehen. Meine Maus hat irgendwie den Geist aufgegeben.
What the fuck?
Ja, ich kann hier gar nicht mehr scrollen und ich habe jetzt aber auch versehen auch ein anderes Tab hier irgendwie auf, ein anderes Fenster. Und ich kann gar nicht mehr so navigieren, deswegen sehe ich gar nicht mehr unser Workflow hier.
Ja.
Und weiß nicht, was mit meiner Maus hier los ist. Ich meine, das interessiert jetzt auch keinen, aber...
Nö. Aber das sind so Abgründe, Leute. Ihr seid mitten dabei, wie ein sehr psychedelischer Podcast aufgenommen wird. Ein Mann kann mit seiner Maus den Rechner nicht mehr bedienen. Das sind Abgründe. Stellt euch das vor. Ja, und jetzt der Soundtrack darunter, wie Mars Volta währenddessen völlig verzweifelt.
Und das im 2022, genau. Warum hat er überhaupt noch eine Maus, fragen sich die Leute. Wieso macht das nicht mit seinem Finger? Mit seinem gottverdammten Finger.
Ich habe auch eine Maus hier rumliegen, weil es irgendwie im Arbeitsalltag doch einfacher ist, als mit so einem Trackpad rumzufingern.
Ja, oder Touchscreen oder was sag ich.
Ach, Touchscreen, ey,
was ist das denn hier für eine... Solche. Entschuldigen Sie bitte, dass ich fluche.
Bisher glaubt ja Apple nicht daran, dass es Touchscreen und Desktop-Computer gleichzeitig geben kann.
Nein.
Nein. Also es gab immer aber Gerüchte, dass das geben wird, aber bis heute gibt es es nicht. Also entweder hast du ein iPad oder du hast einen Mac. Aber das,
ja, gut. Stimmt, aber nicht beides in einem.
Ja, viele Windows-Notebooks versuchen sowas ja schon.
Verlaust nochmal, Mensch.
Genau, sind völlig verlaust in diese Kuratorien.
Aber du weißt bestimmt einen Shortcut, mit dem ich durch die verschiedenen gerade offenen Fenster navigieren kann.
Ja, Command-Tab.
Danke, das ging nicht nach. guck. Jetzt sehe ich es wieder. Jetzt kann ich auch, ja. So, Tab jetzt.
Was am Mac auch das Verwirrendste ist, interessiert jetzt auch keiner draußen, ist der Vollscreen-Modus. Und wenn man einmal darin gefangen ist und nicht checkt, dass man mit der Maus ganz nach oben ist, um mit der Leiste zu sehen, dann denkt man, man kommt hier nicht mehr raus.
Nee, auch nicht, wenn die Maus nicht funktioniert.
Und das ist auch ganz schlimm. Ich erwähne noch ein paar Alben, die so 2003 bis 2006 rausgekommen sind. Was hätten wir dann noch? Was auch sehr schön zum letzten passt, ist A Perfect Circle. Habe ich dir sicher auch mal empfohlen. Es sind der der Sänger von Tool, der aber eine Alternative Rock macht. Tool ist ja eher so Alternative Metal.
Naja.
Mit einem ehemaligen Gitarrentechniker, glaube ich. Oder so von Tool. Die haben eine gemeinsame Band gemacht und dann kommen noch Leute dazu und eigentlich ist es eine Supergroup, A Perfect Circle. Und die haben ein Album gemacht, 13th Step. Und der 13. Schritt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, von den 12 Schritten.
Also ich kenne nur Tonleitern, also so chromatische mit 12 Tönen.
Ja, gemeint sind die weit verbreiteten 12 Schritte, die man bei den anonymen Alkoholikern lernt, um trocken zu werden.
Passt das Geräusch ja gerade hervorragend zu, was wir hier am Mikrofon haben. Genau.
Und hier fabulieren sie von dem 13. Schritt, den man braucht, wenn man daraus wieder rausgekommen ist, mit dem normalen Leben wieder überhaupt klarkommen zu können.
Ah, okay. Ne?
So, und ohne sich dann wieder in Alkohol zu flüchten.
Mhm.
Also hier wird ganz intensiv das Thema Sucht, Drogenabhängigkeit behandelt. Und genau, auch hier sind die Texte sehr rätselhaft ich würde sagen, die Musik und die Texte haben teilweise cineastische Qualität. Also es ist schon recht episch. Ne? Hat mir damals sehr gefallen, habe ich viel gehört. Ich habe jetzt mal reingehört, wo ich dachte, ja, die 3, 4 Songs, die auf Spotify auch sehr beliebt sind von A Perfect Circle, die sind noch ganz cool. Aber irgendwie das ganze Album konnte ich mir dann doch nicht mehr geben.
Mhm. Wobei es das natürlich für ein Konzeptalbum ja sprechen würde, ne, dass man das wirklich als Album dann ja auch genießt.
Ja. Aber stimmt, aber hier haben wir auch Songs, die für sich selbst stehen. Bei Mars Volta war das ja so, dass so Motive immer wieder gekommen sind. Ne, wo man sich dann gefragt hat, wenn man nach einer halben Stunde irgendwie aus der Küche zurückgekommen ist, Moment, höre ich noch den gleichen Song? Nein, das ist wieder das gleiche Motiv, aber in einem anderen Song am Ende. Ja.
Ja, ja, das ist natürlich auch etwas, was aus der Oper, ne, ich sag mal so, Wagner kommt, ne, Leitmotive, also was natürlich auch im Film dann aufgegriffen wird, aber gerade jetzt auch im Progressive Rock und in den, bei den ja, auch vielleicht auch anderen Konzeptalben noch auf musikalischer Ebene, ne, dann sich ja, zum Beispiel bestimmte Themen, die in einem oder anderen Song mal wieder in variierter Form wiederkommen, ne?
Richtig.
Oder, richtig. Halt, oder Sounds vielleicht, ne?
Ja, ja. Und du hast gerade dieses Monster Richard Wagner erwähnt. Man kann
ja, den grünen Hügel rauf. Ja.
Den grünen Hügel rauf, ganz genau, ganz genau. Man kann das nicht einfach so stehen lassen. Dieser Mann war echt böse und hat einer der bösesten antisemitischen Werke der Weltgeschichte geschrieben. Andererseits ist er sehr auch für seine Komposition bekannt und heute noch beliebt. Und die Frage ist, können wir Mensch von der Kunst trennen?
Ja, wir kommen gleich noch zu Roger Waters.
Aber vorher kommen wir zu American Idiot.
Ja,
das
genau.
Kennst
also
du
nicht
aber.
Zu Trump. Also
nein, das war sein Vorvorgänger, Vorvorvorgänger.
Ja, ja, der genau. Das war ja noch zu Zeiten von Bush Junior, ne?
Genau, W. George W.
Ja. Ja, das ist ja wirklich ein Klassiker. Ein Punk-Konzeptalbum, ne? Und so ein erfolgreiches. Von Green Day mit ganz vielen Hits, von wo man jetzt auch gar nicht davon ausgeht, dass das irgendwie ein Teil einer Geschichte ist, weil man die Hits und Songs einfach für sich genießen kann und dazu singen kann und manchmal auch gar nicht, ja, unbedingt sich darüber Gedanken machen muss, oder macht automatisch, worum geht's da eigentlich, was singen die da eigentlich, wer ist denn hier der American Idiot, der ich nicht sein möchte und Paranoia und so weiter, darum geht's ja auch. Wer hatte eigentlich Ferien? Was ist mit Holiday gemeint? Und Before September Ends? Und was ist noch alles darin? Boulevard of Broken Dreams? Das alles große Hits. Jesus of Suburbia ist sogar so, auch ein langer Song auf dem Album, 8 Minuten oder so. Das ist ja auch ungewöhnlich für Punk. Ne?
Oh ja.
Ja, eigentlich eher sehr kürzere Songs machen. Ne? Aber ja, ein wirklich erfolgreiches und grandioses Album von Green Day.
Genau, genau. Es handelt von dem Vorstadtamerikaner Jimmy, der sich selbst Jesus of Suburbia nennt. Dann noch ein rebellisches alter Ego entwickelt, namens St. Jimmy. Mhm. Ne? Gerät in Drogenkonsum und so. Ja.
Hat er noch eine Freundin, der auch einen lustigen Namen?
What's her name?
What's her name?
Genau. Das ist der letzte Song, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja. Ja, herrlich. Punkrock und erwähnt hier in Konzeptalben, ja. Haben wir untergebracht. Und da wir gerade noch mal Punkrock sind, oder eher, so, ja, es ist Alternative Rock, Punkrock, My Chemical Romance. Haben auch ein wunderbares Emo-Punk-Hardrock, Symphonic-Rock-Album rausgebracht.
Ist ja alles drin.
Alles drin. The Black Parade handelt von, auch wieder sehr morbide, von The Patient. Ein Mann, der an Krebs stirbt und an den letzten Tagen vor dem Tod und sehr viel Reue und in Erinnerung und sehr viel Hoffnung so zurückblickt auf sein Leben. Ne? Also seinen sehr emotionalen Weg tatsächlich auf dem Sterbebett da zurücklegt. Genau. Und das Ganze ist auch von Rockopern inspiriert, ähnlich aufgebaut, wie man es von Queen oder Pink Floyd oder The Beatles kennt. Und auch bei den Inszenierungen haben sie auch dieses, was ähnliches hast du vorhin auch schon erwähnt, so Marschkapellen Uniform.
Ach so, auch wie Sergeant Pepper-like.
Genau, Sergeant Pepper-like Kostüm, nur dunkler, halt in schwarz und so, die auch tatsächlich in den Videos und auch den Live-Shows getragen wurden, um das Ganze ja sehr dramatisch darzustellen. Mhm. Ja.
Ja, also das scheint ja echt so ein Konzept vom Konzeptalbum zu sein, dass es da in die düstere Richtung geht. Aber ich kann mir auch vorstellen, warum? Also ich glaube, einerseits kann das für diejenigen, die diese Alben schreiben, also diejenigen in der Band, die es komponieren, die fürs Libretto, sag ich jetzt mal, für den Text zuständig sind, dass es auch so eine Art Therapie sein kann, ne, dass sie sich mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen, die sie vielleicht auch persönlich irgendwie sehr betroffen gemacht haben.
Ja, Bewältigung
auch selber Strategie, gelebt, ne? Haben. Ja. Ja. Genau, und es ist auch vielleicht auch einfach interessanter, als das x-te Liebeslied zu schreiben. Ne?
Ja.
Und auch für die, ja, ich sag mal, Zuhörer, man guckt sich ja auch lieber einen Krimi an oder vielleicht einen Thriller als die x-te Rosamunde Pilcher-Verfilmung oder so, ne? Das, gut, gibt so solche und solche, aber Konzeptalbum über Liebe, also ich meine so über Glückliche. Es gibt auch eher dann was über gescheiterte und Beziehungen und dann auch noch die Konsequenzen daraus und so weiter, ne?
Ja. Ich habe noch ein
Würde ich jetzt mal
Beispiel.
sagen.
Ich habe noch
Und
ein
auch The Wall
Beispiel.
von Pink Floyd ist ja auch total, da ist doch jemand, der ist doch total am Ende. Und baut ja
Oh
halt diese
ja.
Mauer um sich
Oh
herum, ne?
ja.
Der hat halt diese Erfahrung, dass sein Vater im Krieg gestorben ist, dass er ohne Vater aufgewachsen ist. Das hat ja Roger Waters auch geschrieben, ist ja auch sehr autobiografisch und dann quasi auch ohne Vater aufgewachsen ist und dann so eine, da gibt es ja diesen Song Mother, da diese sehr dominante Mutter hatte, ne? Und das kommt ja alles dann später. Das ist ja irgendwie so eine Art freudsche ja, Bewältigungsstrategie, die der dann so durchmacht, ne? Manchmal fragt man sich, ja, vergreifen sich denn auch diese Leute nicht immer so an viel zu großen Themen? Sind ja eigentlich keine Philosophen, das sind ja keine Literaten, das sind ja Rockmusiker, ne? Manchmal sind die Texte ja auch, wenn man sie dann mal liest, denkt, oh ja, das ist schon ein bisschen stümperhaft. Also jetzt nicht bei Roger Waters, ne? Aber bei einigen anderen, die sich an Songtexten versuchen. Also was ich zum Beispiel mal ganz, ganz schlimm fand, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Dream Theater, diese Rock-Metal-Band, die haben auch mindestens ein Konzeptalbum, was auch so eine Geschichte erzählt, die auch sehr gut sein sollte, fanden alle Fans super, haben es mir mal irgendjemand mal ans Herz gelegt. Ich fand das so schlimm, so banal, so kitschig, also weil ich die Texte gelesen habe und gut, von der Musik kann ich mit Stream Theater auch nicht viel anfangen, was auch mal so
Wo ich auch
pathetisch
nicht.
ist, ne?
Schrecklich.
Und musikalisch-technisch halt so, naja, so angeberisch, ne? Aber ja, das fand ich zum Beispiel so, oh ja gut, liebe Leute, ihr seid keine Poeten, ihr seid keine Literaten, ihr seid Musiker. Ihr macht weiter Metal und schreibt über Dinge, die keinen interessieren, aber nicht, versucht nicht irgendeine tieftrabende Geschichte zu erzählen. Über irgendwelche, aber um jemand, der gestorben ist und geliebt als Geist wiederkommt oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz, sondern irgendwie fand ich das schlimm.
Ja. Ja, auch dieser Pathos, der kann ja auch manchmal einfach zu viel sein, ne?
Ja, genau, ja.
Und dann schwer zu ertragen. Aber ja, es ist Kunst, ne? Es ist Musik und es muss auch nicht jedem gefallen. Und tatsächlich haben auch viele gezeigt, dass es wirklich gut geht, ne? Also es ist wirklich auch gute Konzepte gefunden haben und entsprechend daraus ein wunderbares Album gebaut haben.
Ja, wir gehen ein Stückchen weiter,
Ja,
ne?
genau. Geh mal ein bisschen noch mal tiefer in den Prog rein, oder?
Ja, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo ich hier. Also man muss sich das so vorstellen. Ich habe hier vor mir liegen links einen Stapel mit Platten, vor mir zwei Kisten, also IKEA-Pappkartons mit CDs und noch ein Einzelstapel CDs und noch hinten noch so ein paar Platten liegen und so. Alles, was ich irgendwie so zusammenklauben konnte. Also ich mache jetzt hier eine kleine Auswahl. Ich habe eigentlich gedacht, es begab sich aber zu der Zeit, als ich noch bei einer Progressive Rock Plattenfirma arbeitete, dass ich natürlich ganz viele von diesen Platten scheffelte. Oder hier, ich habe mal in den Schrank geguckt, wo die alle stehen und merkte, oh Gott, das sind Kartons, ganz viele schwere Kartons mit ganz vielen CDs drin. Die lasse ich mal lieber da drin. Aber ich habe noch zwei Kartons gefunden mit Promo-CDs. Also quasi die meisten von diesen CDs in handlichen Digipacks. Nee, wie heißen sie? So Sleeves hier so, ne? Einfach nur so Papphüllen.
Ach so.
Da kann man natürlich ein bisschen besser durchstöbern. Also ich meine, jetzt vor
Also
dem digitalen Zeitalter.
Jewel-Cases.
Da wurden von Plattenfirmen noch Promos verschickt an Journalisten,
Ja,
auf dass sie
bewusst dann,
darüber
ne?
schreiben. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, Download-Links.
Ja, Links und wahrscheinlich irgendwelche Codes oder so.
Naja, was deutlich billiger ist und effektiver. Aber egal. Also ich fange mal, nee, das lasse ich noch mal zu. Was habe ich denn hier? Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich fange mit was ganz, ganz Schlimmem an, okay?
Ja, mach mal.
Wo wir gerade mit Pathos geredet haben. Das sind so Platten, wo ich denke, wo habe ich die her? Vom Flohmarkt wahrscheinlich. Das hier ist
Rick
Rick Wakeman. Rick Wakeman, seines Zeichens Keyboarder der Band Yes. Er
Ah.
ist meistens in so einem Zaubermantel unterwegs gewesen. Hier ist er, glaube ich, zu sehen. Also schon, ups, eine sehr stereotype Erscheinung. Das ist mir wieder das Platte. Da steht ja sogar, dirigiert ein Orchester in seinem Zaubermantel. Nee, Quatsch, der dirigiert das nicht, sondern er spielt seine Keyboardburg. Und davor steht noch der Dirigent.
Ah
So.
ja.
Das Album, ist The Journey to the Center of the Earth.
Ja, nichts weniger ist das.
Ja. Genau, also das, ne, ist halt basiert halt auf der auf dem Roman von Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also hier eine literarische Vorlage, hat er alle Register gezogen, ne, mit Chor und Orchester und wahrscheinlich auch noch Kirchenorgel und so weiter. Ne, und er reist dann mit uns zum Mittelpunkt der Erde mit, ja, ich glaube, nicht sehr erwähnenswerten Progressive Rock Songs. Welches Dennis Scheck wäre? Ab in die Mülltonne. Naja. Das hier ist gar nicht. Oh ja, ja, das ist eine unserer Lieblingsbands, dann kommen wir später dazu. Hier ist noch ein Album von Rick Wakeman. Weiß ich, da habe ich mich gefragt, warum habe ich das? Wie sieht er denn da aus? Das hat so einen komischen Potschnitt und ich habe das, glaube ich, noch nie gehört. Ich will es auch gar nicht tun, aber ich habe mich gefragt, warum habe ich das überhaupt? Also ist leider mit reingerutscht. So, jetzt kommt noch mal ein Album, wo ich mich frage, ist das eigentlich ein klassisches Konzeptalbum? Hier. Da sieht man Bilder.
Ah, das ist eine Ausstellung.
Das sind Bilder einer Ausstellung,
genau. Ah, Bilder einer Ausstellung. Daran musste ich gerade denken. Ich dachte, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, bevor wir es vergessen.
Ja, es ist eigentlich, es ist ein Live-Konzert, ne? Von Emerson, Lake & Palmer. Aber die haben natürlich sich ein Konzept entwickelt, ne? Sie haben das Konzept gemacht. Wir nehmen das große Stück von Mussorgsky und ist eigentlich ursprünglich ein Klavierwerk von Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, Programmmusik. Ne? Das ist ja quasi auch ein klassisches Konzeptalbum, also ein Konzeptalbum aus der klassischen Musik. Zu jedem Bild ein klassisches Musikstück, sodass man quasi musikalische Assoziation hat. Der Gnomus.
Der Gnomus. Ja. Ja, ihr merkt, ich habe es auch im Musikunterricht behandelt. Hm. Das ist hängen geblieben.
Ja, da kann man sich vorstellen, wie der Gnomus durch die Gegend toppelt, ne?
Genau.
Ja, oder das alte Schloss oder der Ochsenkarren oder was kann man noch, die Hexe, ne? Baba Yaga auf ihrem Ofen. Das ist ja alles, das kommt ja aus der Ukraine, ne? Also historisch, ne? Das sind ja so diese alten Sagen auch auf diese Volkssagen dann auch auf den Bildern verewigt gewesen. Die Bilder sind verschollen, ne? Man weiß nicht, wie es ausgesehen hat, aber man kann sich noch vorstellen, wie sie geklungen haben. Also die Bild hat hier Vorstellungen dabei. Ja, und Emerson, Lake & Palmer, diese drei Progressive Rocker, sind hingegangen und haben das zu einer Rockversion gemacht. Ne? Und auch sehr abgefahren mit wilden Synthesizer-Sounds und Gitarren-Soli. Und auch ein eigenes Stück noch dazu komponiert, was sie auch noch mit reingebracht haben. Und haben teilweise die orchestralen Melodien vertont mit eigenem Text. Ne? Da singt Greg Lake sehr schön die Promenade. Da hat er einen Text so geschrieben. A cappella. Das würde ich doch sagen, das nehmen wir in die Riege der schönen Prog-Alben auf. Pictures of an Exhibition von Emerson, Lake & Palmer. So, wo habe ich die jetzt?
Es gab für den Ende der 80er davon sogar noch eine Metal-Version.
Ach Gott.
Von Mekong Data.
Oh je.
Ja, so viel dazu.
Will man die hören?
Weiß ich nicht.
Hier habe ich noch was anderes. Das gehört nicht so ganz in den Progressive Rock-Bereich. Aber leg einfach was zur Seite, komme dann gleich wieder darauf zurück. Aber jetzt hier, ne, das haben wir natürlich schon öfter mal genannt.
Ja. Auch in unserer 80s,
80s. In so einer Zirkusuniform. Ne? Mhm. Hinten ist so ein Hofner, der aus dem Fenster entfleucht.
Ach, die Elster ist auch wieder da.
Die Elster ist da. Ne? Da sind wir bei Marillion. und den, aus heutiger Sicht nicht mehr ganz ästhetisch überzeugenden Artwork, gesprayten Artwork.
Aber die Uniform von dem Jungen passt auch wieder zu Sergeant Pepper und zu My Chemical Romance.
Also wenn man das als in den 80er Jahren gesehen hat, dieses Album, hat man gedacht, oh, ist das hier irgendwie Sergeant Pepper? Ah ja, wahrscheinlich ein Konzeptalbum von Marillion. Das ist eins, ne, was du auch vorhin erwähnt hast, wo die Songs übereinander übergehen. Mhm. Man hat quasi nur Seite 1 und Seite 2 wie so einen langen Song. Und denke ich mal, das war für die Plattenfirmen natürlich damals auch schwierig zu sagen, hey Jungs, wo sind denn hier eigentlich die Singles, wo sind unsere Radiohits, die Songs, die einzelnen Versatzstücke, die sind doch entweder viel zu kurz, also sie haben keinen richtigen Anfang, ein richtiges Ende, sie haben vielleicht eine Strophe und zu Refrain, und dann kommt auch schon wieder ein Solo, das kann man gar nicht einen richtigen Popsong nennen. Ja, erfolgreich aus diesem Album herausgekoppelt war die Single Kaylee, ne? Das ist ja quasi so ein großer Hit von Marillion gewesen.
Ja.
Kelly.
Mit Video.
Too late to say I'm sorry. Genau. Und ja, zwei andere Songs haben sie irgendwie auch noch als Singles ausgekoppelt. Die waren kommerziell dann nicht mehr so erfolgreich. Lavender und Heart of Lothian. Aber bei den Fans immer sehr beliebt als Bestandteil der Konzerte.
Ja.
Aber am liebsten haben die Fans natürlich das ganze Album live am Stück gehört. Also sie haben zumindest später noch so ausschnittsweise einzelne Passagen aus den, wenn vielleicht mal die erste Seite ganz, vielleicht mal die zweite Seite ganz oder halt auch nur so ein paar Songs nochmal verkürzt zusammengespielt. Auch da geht es um irgendwelche Drogen, ach was weiß ich, Erfahrungen. Also finde ich auch müßig, da jetzt irgendwie den ganzen, die ganze Bedeutung rauszulesen, was der gute Fisch, ne, der damals bei Meridian noch sang, sich da gedacht hat, auf jeden Fall. Finde ich einfach, ist gute Musik. Das ist auch ein Album, das kann man immer wieder hören.
Absolut.
So, lege ich wieder auf den Stapel. Aber auch okay, eine Band, die wir noch erwähnt haben, eher Art Rock als Progressive Rock, wo eigentlich jedes Album irgendwie ein Konzept hatte, ist hier, das ist so das bekannteste, auch wieder auf einer literarischen Vorlage.
Tales of the Mystery and Imitation, Edgar Allan Poe.
Ja, genau. Also das Edgar Allan Poe Album von The Alan Parsons Project.
Ja.
Tales of Mystery and Imagination, auch basierend auf einer literarischen Vorlage oder auf mehreren literarischen Vorlagen. Denn hier werden Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe, der ja hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben hat, und zwar diese düsteren Kurzgeschichten, ne, wo es zum Beispiel um, ja, was haben wir zum Beispiel? Den Raven.
Ach, ja, The Raven.
Kurzgeschichten und Gedichte. Ne? Also The Raven ist ja auch dieses Gedicht, wo so jemand heimgesucht wird von einem Raben, der auf einmal am Fenster sitzt und nicht mehr gehen will und denkt, das ist hier, das ist das lyrische Ich, das ist bestimmt meine verstorbene, meine Geliebte, so in Form eines Raben, den ich jetzt hier irgendwie heimsuchen will. Und so, ne? Also ganz, ganz mysteriös halt eben. Ne? Oder Geschichten, in denen Menschen auf mysteriöse Weise zu Tode kommen. Hier ist zum Beispiel die schöne Geschichte des Casks auf Amontillado vertont. Also sehr rührend, sehr schön mit Streichern und sehr, sehr einlullend gespielt. Ist so sehr, wirklich ein schönes Album. Und in der Geschichte, da geht es halt darum, dass jemand sich quasi rächen will an einem Geschäftskollegen, glaube ich, der, also was ist genau, weiß es nicht mehr ganz genau. Aber lädt ihn ein, in den Weinkeller mit ihm zu kommen und dieses schöne Fässchen Amontillado mal zu genießen oder sich daraus was zu nehmen. Und was dann passiert ist, dass der Besucher dort angekettet wird und die Tür vor ihm oder hinter ihm halt einfach geschlossen wird. Auf dass er nie wieder gesehen ward.
Mann, Mann, Mann.
Oder The Telltale Heart, ne, das kennt man doch auch, die Geschichte, ne, mit diesem Wahn, diesen Wahnvorstellungen, dass weil jemand
das verräterische Herz.
Ne? Das verräterische Herz, genau. Ja. Und er sich dann selber verrät, weil er die ganze Zeit dieses Herz noch pochen hört und so, ne. Oder die Augen, die all-knowing eyes, ne, die hat er immer vor Augen und so weiter, ne. Also ich kann sowieso nur empfehlen, die Geschichten von Edgar Allan Poe mal zu lesen. Also das ist echt was Schönes, so Schauriges, ja. Das ist natürlich hier Edgar Allan Poe und die haben, glaube ich, zu jedem Album, ich habe ja iRobot, da geht es natürlich auch um irgendwelche Technologien und Eve, da geht es irgendwie um Frauen, um Feminismus, glaube ich. Also so ein paar Alben habe ich noch von denen. Das alles ist irgendwie ein Konzept.
Die Liste von Konzeptalben in der Wikipedia hat 7-mal The Alan Parsons Project.
Ich sage ja, ich glaube, jedes Album von
Alan Parsons hat
irgendwie ein übergeordnetes Konzept. Ne?
Ja.
Pyramid gibt es auch noch und so. Und in dem Zusammenhang frage ich mich, also auch wieder so ein etwas getrickstes Konzeptalbum, der häufige Leadsänger und auch ein kreativer Partner von Alan Parsons, der Sänger Eric Wolfson, der auch einige hauptsächlich Balladen gesungen hat, wie zum Beispiel The Eye in the Sky oder Don't Answer Me, ne, so die Hits von, die Radio-Hits von Edgar Allan Parsons. Der Allan Parsons Project, so. Der hat ja, ich glaube so um 1990 herum, ein Musical gemacht, nämlich Freudiana. Und das kannte ich aber erst als Album. Und später ist herausgefunden, das ist ja eigentlich als Musical, das in Wien aufgeführt wurde, konzipiert gewesen. Der hat später nochmal eins gemacht zu Gaudi, ne, also dem Architekten. Aber das Album habe ich erstmal so als Konzeptalbum zum Thema Freud wahrgenommen. Mit ganz vielen Gastmusikern. Und ja, manchmal klingt es auch ein bisschen musical-lastig, so ein paar Balladen drauf. Aber eigentlich auch, ganz eigentlich auch als Konzeptalbum zum Thema Sigmund Freud hören. Freudianer von Eric Woolfson.
Verrückt.
Verrückte Sache, ne?
Verrückt.
Also ich würde sagen,
Einfach
ich gehe es hier nicht
verrückt.
mehr alle durch, aber wir haben so ein paar, die hatte ich hier auch. Ich kann es ja nicht mehr sehen wegen meiner Maus, was ich mir da vorhin zurechtgelegt habe. Ich reiche mal hier so ein bisschen weiter an den Stapel da hinten. Ah ja, guck mal, dann gehe ich noch mal kurz gucken. Ah, ja. Wir waren gerade bei Genesis vorhin, ne? Lamb Lost on Broadway. Ein, ja, natürlich, entweder Rockoper oder Konzeptalbum, irgendwas in dieser Richtung wird es natürlich schon sein. Dann haben viele von den Bandmitgliedern ja mal so Soloalben auch aufgenommen. Und zum Beispiel Mike Rutherford, den man jetzt ja mehr kennt mit seiner Band Mike and the Mechanics, aber die haben wir auch geredet, ne? Bei den Alben 85.
Richtig.
Der hat auch ein Soloalbum noch in den 70ern aufgenommen. Small Creeps Day. Basiert, glaube ich, auch auf einer Kurzgeschichte oder so. Da ist jemand, der irgendwie so, ja, mit seiner, der so, der so in seiner Firma, so mit seiner Arbeit nicht mehr so ganz klarkommt. Der wahrscheinlich so ein, heute würde man Burnout sagen, ne? Bekommt. Und da geht es um diesen Small Creep. Klingt ja nach Genesis. Und kann man sich auch ungefähr vorstellen, wenn man dieses Album hört, für welche Passagen, welche Songs so Mike Rutherford kompositorisch verantwortlich zeichnete, weil vieles dann ja auch mal ähnlich klingt wie, ah ja, das ist so wie so ein Song auf dem Genesis-Album. Ist ein. Das gibt es nicht bei Spotify. Muss man sich irgendwie anders beschaffen. Wird sich aber lohnen. Wird sich aber lohnen. Wir sind wieder bei Pink Floyd. The Wall, natürlich, gesagt, denkt man sofort dran, ne? Aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz klassisches Konzeptalbum. Das ist das mit dem Schwein. Und den Schafen. Und den Hunden. Nämlich Animals.
Animals.
Ja. Animals basiert auch auf einer literarischen Vorlage, nämlich
Von hier, Animal Farm von George
Animal Farm.
Orwell.
Genau.
Ne? Unterteilt die Gesellschaft in drei Gruppen. Repräsentiert durch Hunde, Schweine und Schafe.
Ja, also natürlich eine Parabel. Es geht nicht, es ist keine Kinderstory, auf dem Bauernhof spielt.
Nee, eine Parabel von 1945.
Ja, genau, also das ist das Original, das Buch. Ne? Ja, George Orwell kennen wir ja auch von 1984. Gibt es von 1984 Nativity 4, da gibt es doch auch inspirierte Konzeptalben,
Oh
oder?
ja, hatte ich gerade gesehen. Sogar von einem Künstler oder einer Band, die du gerade schon erwähnt hattest.
Ja.
Suche ich dann mal raus. Ich bin gerade auf dieser wunderbaren Seite. Rick Wakeman hat 1984 vertont.
Ach, Rick Wakeman auch. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, jetzt kommt boah, ich kann sie wirklich nicht aussprechen, Eurythmics,
Mal
weil die,
gucken.
das war auch wieder, naja, ein bisschen gemogelt. Soundtrack zu dem Film.
Es gibt auch noch ein Album, das, wo sich die Rahmenhandlung vage an 1984 orientiert, welches von dem Leben des Charakters Xyloto handelt. Das Album Mylo-Xyloto von der Band.
Schön.
Vielleicht spricht man es auch anders aus, aber es ist halt ein Y. Xyloto und Mylo-Xyloto. Coldplay.
Ach, Coldplay,
Das ist ein
interessant.
2011-Album, tatsächlich. Das
2011.
ist die zweite Referenz, 1984, in der Liste der Konzeptalben der deutschen Wikipedia.
Guck mal, haben Coldplay auch mal ein Konzeptalbum gemacht? War nicht hier Dings,
Ja,
dass
auch
das wo
mal.
Viva la Vida drauf ist, auch eigentlich so eine Art
Ja, ja, ja,
Konzeptalbum?
ja.
Ich meine schon, ne? Jetzt kommt so von Hölzchen auf Stöckchen und denkt, ach ja, es gibt
Das
auch
stimmt.
Popbands,
Aber
ne?
tatsächlich, das ist das einzige Album, was hier erwähnt wurde. Und ich weiß noch nicht, ob da was der berühmte Song von diesem Album war.
Ja, eigentlich hieß es nur noch irgendwie.
Paradise. Ja.
Paradise ist.
Ja,
Ach, das ist auch
Paradise.
mal
Und genau.
irgendwie.
Und den Song finde ich viel, viel besser. Song Nummer 4, direkt nach Paradise, Charlie Brown.
Charlie Brown, das habe ich jetzt gerade nicht im Ohr. Ist auch eine
Das ist
Single,
ein
oder?
toller Song. Das ist leider, oder? Doch, ist die dritte Single, die am 23. Januar 2012 rauskam.
Ah ja, muss ich noch mal reinhören, kenne ich dann bestimmt.
Und als vierte Single gab es noch Princess of China.
Ah ja. Ja, wenn das nicht gerade so im Refrain so ne, wie Paradise immer einem um die Ohren geballert wird, dann hört man es meistens auch im Radio und weiß gar nicht genau, wie das Song eigentlich heißt. Ne?
Ja, genau. Die erste Single war übrigens von dem Album Every Teardrop is the Waterfall, zusammen mit Brian Eno.
Ja, das weiß ich jetzt schon wieder, welcher Song das ist. Ne? Ah ja, so. Progressive Rock gab es natürlich nicht nur in den 70ern, 80ern. Auch in den 90ern, habe ich ja gesagt. Brave
Ja,
von Marillion
richtig.
war da so das Werk. Da gibt es auch den Film, ne? Das Brave Movie. Und da geht es, das ist keine literarische Grundlage, sondern eigentlich ein Zeitungsartikel. Ne? Da geht es darum, dass der Sänger, mittlerweile nicht mehr Steve Ho nicht mehr Fish, sondern Steve Hogarth, was gelesen hat, eine Geschichte, die ihn sehr berührt hat irgendwie. Ein Mädchen, was so aufgefunden wurde auf einer Brücke. Ist wohl eine sehr bekannte Brücke in England, deren Name mir jetzt gar nicht mehr einfällt. Wollte ich eigentlich wissen, weil das ja sehr ikonisch eigentlich ist, auch für dieses Meridian-Album.
Severn
Und
Bridge.
ja, Dankeschön. Und sehr orientierungslos da irgendwie war und vermutete, dass ich da runterstürzen wollte. Und er hat sich jetzt einfach hingesetzt und dann sich die Vorgeschichte irgendwie zusammengesponnen. Ne? Also überlegt, was konnte jemand dazu bringen und warum ist sie da so orientierungslos. Und ja, wie gesagt, ne, da geht es in dem Album, wenn man sich die Texte genauer anhört, aber impliziter, aber expliziter in dem Film, weil man die Bilder ja auch sieht und Rückblicke halt auch um Kindesmissbrauch und ja, auch Vergewaltigung und Drogenmissbrauch ja, und natürlich am Ende dann auch die Frage Suizid oder nicht. Ne? Also das ist super tolle Musik, sehr schwermütig dann teilweise und auch sehr melancholisch. Aber auch, ja, man kennt ja Marillion, ne? Die sehr elegisch, ne, was so die Gitarrensoli angeht. Und auf dem Album, das haben sie ja auch ganz schön gemacht, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, ne? Dass es auf der Vinyl-Variante zwei verschiedene Enden gab. Ne? Entweder endet die Geschichte hoffnungsvoll oder nicht so hoffnungsvoll. Wenn man die vierte Seite auflegt, je nachdem, wo die Nadel so gerade landet, auf einer von der parallel laufenden zwei Rillen, gibt es entweder eine verlängerte Version des Songs oder eine andere Version des Songs The Great Escape, die so ein bisschen traurig endet. Oder es gibt einen hoffnungsvollen Akustik-Track, der Made Again heißt. Ne? Und das ist wirklich so Hoffnungsschimmer. When I woke up this morning, the world was made again by you oder so. Ne? Also da geht es wieder so richtig schön von vorne los. Also das, wirklich mit viel Hoffnung.
Das Ganze
Das ist aber auch
eingerahmt
die
mit.
Version, die immer live gespielt haben, hört dann immer mit Made Again auf.
Ah ja.
Ja, die haben es auch immer am Stück dann gespielt während der Tour. Ich habe leider dann Marillion, wir haben es glaube ich zum ersten Mal dann auch live gesehen auf der Tour danach, zu dem Album Afraid of Sunlight. Und Brave habe ich sozusagen verpasst, die Tour. Ne? Also das habe ich nie ganz live gesehen. Aber es gibt auch Live-Aufzeichnungen dazu. Ich glaube, die haben es gar nicht so theatralisch gemacht. Also hier der Sänger, der ist schon sehr charismatisch, Steve Hogarth, der macht dann viel so ein bisschen so mit Gestik und Mimik und so. Ne, aber nicht mit vielen Kostümen, ne, sondern das ist eher so seine Persönlichkeit, die da so ein bisschen dafür sorgt, dass das Ganze etwas mitreißender wird. Ich glaube, an einer Stelle wird er mal von Leuten mit einer Zwangsjacke von der Bühne getragen oder so. Aber das ist das Einzige, was da irgendwie schauspielerisch passiert bei der Brave-Inszenierung. Ja, und dann kann man noch ein bisschen weitergehen in etwas, ja, heutigere Zeiten. Da ist der einzige, glaube ich, coole Prog-Rocker, der noch in der Visions auch erwähnt wird, der Herr Steven Wilson.
Oh ja, sie
Also,
verehren ihn.
die verehren ihn und er ist eigentlich ja Prog-Rocker und er ist sehr Pink Floyd inspiriert, aber der ist halt nicht, der wird halt nicht so als so peinlich angesehen, glaube ich, wie viele andere Prog-Rocker, ne, die so dieses Erbe von Genesis und Yes so weitertragen und ja, so auf Biegen und Brechen irgendwie so klingen wollen wie die. Da macht das Steven Wilson, obwohl er sich vor denen auch noch verneigt, teilweise geschickter. Und ich glaube auch er, der macht, also Porcupine Tree ist ja eigentlich seine Band, durch die er bekannt wurde, die es ja auch mittlerweile schon fast 30 Jahre gibt oder jetzt mittlerweile wieder gibt. Aber danach hat er auch sehr viel Solo gemacht. Jetzt kam gerade auch wieder ein sehr, wie zum Beispiel von Visions gefeiertes Soloalbum raus. Konzeptiger und rockrockiger kann es eigentlich gar nicht sein.
Ich glaube, dieses
Erstens.
Album hat überhaupt die Visions animiert, das Thema in die Visions
Ja.
zu nehmen. Konzeptalbum.
Genau, ich meine, du hast es gelesen, ich meine, vielleicht kannst du noch was zu diesem Album sagen, weil.
Nee, ich habe es leider noch nicht gehört. Es ist noch auf der Bucketlist.
Naja, ja,
Sorry.
ich hab's natürlich irgendwo rumstehen, ne? Das hatte ich mir letztens ja gekauft. The Overview, geht um den Overview-Effekt. Ne? Also, ich meine, wenn man schon ein Album macht, das irgendwie mit Space und Weltall zu tun hat, das ist ja schon, klingt schon sehr nerdig irgendwie. Ne? Denkt man an David Bowie, ne? Space Oddity und so. Auch den haben wir noch gar nicht erwähnt. Der hat natürlich auch viel Konzept gemacht. Ne? Klar. Aber ja, das muss irgendwie in die Richtung Prog-Rock gehen. Ne? Und ja, das ist irgendwie so, falls man mal so in den Weltraum kommt. Vielleicht kennt ja jemand irgendwie so einen reichen Milliardär, mit dem man mal kurz in den Orbit fliegen kann.
Ja, oder Miss Katie.
Ja.
Mit der Katy
Perry, ne? Ja.
What a wonderful world.
Ja. Ich, oh Mann. Da gab es auch so ein schönes Meme. I kissed the dirt and I liked it, wenn sie, sie aus der Kapsel raus.
Ja. Sehr schön. Das ist so dekadent, was die da getrieben haben.
Ja, ja, nö, genau.
Fies.
Habe ich gesagt, dass ich mit meiner Tochter zum Konzert gehe.
Ja, abfeiern. Miss Katie ist toll. Kiss the girl natürlich. And I liked
it. Oder bei der Frau geht dahin, ich weiß es gar nicht. Aber jemand einer von uns beiden mit unserer Tochter, die geht auf jeden Fall dahin. Nein, anderes Thema. Nee, Katy Perry hat kein Konzeptalbum, sondern Stephen Wilson, The Overview-Effekt. Wenn man die Erde sieht und denkt, oh Gott, wie klein ist die, wie viel kleiner bin ich eigentlich, wie groß ist das Universum? Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ein Wurm. Und das wird alles in diesem Album halt thematisiert. Gar nicht so viel Text drauf. Manchmal sind so Funksprüche zu hören. Typisch Stephen Wilson Sounds. Es sind aber pro Platte, pro LP-Seite jeweils ein 20-minütiger Song. Also so wie man zum Beispiel jetzt gerade auch von Mr. Childhood kannte. Ne? Auch ohne Übergänge. Da sind zwar einzelne Songtitel gegeben. Es gibt auch Rillen. Da sieht man, wo es anfängt. Aber es geht halt alles in einem durch. Ich finde das Album ist so ein bisschen ein Grower. Da muss man sich auch ein bisschen erst in dieses vermeintlich nicht vorhandene Songstrukturen reinfinden. Hat sehr viel Anleihen an Pink Floyd, an sehr frühe Pink Floyd. Wahrscheinlich auch wegen des Themas hier, als noch Syd Barrett dabei war, das erste Album hier, Saucer Full of Secrets, was das zweite, da ging es ja auch um den Weltraum, ne? Da hat man diese Morsezeichen gehört und so ein Astronomy, wie heißt das nochmal, Domini, das klingt ja auch alles sehr sphärisch. Ne? Also, da denkt man schon, okay, der Mann, der kennt sich mit Pink Floyd aus. Und ich würde jetzt meine letzte Platte noch einmal in dieser Reihe nennen wollen. Auch von Stephen Wilson, ein grandioses, habe ich das Wort grandios sehr oft gesagt?
Ja, man sagt
sowieso immer sehr oft. Ne?
Nein.
Ein bahnbrechendes, ein, ach was weiß ich, schönes Prog-Album, Konzeptalbum, das auch in der Visions besprochen ist. Also in der Auflistung von Konzeptalben auch Erwähnung findet, ist das Album Hand Cannot Erase. Das finde ich halt einfach musikalisch von vorne bis hinten eigentlich ist es sein bestes Album für mich. Das finde ich total faszinierend, was er da macht. Und auch von der Story. Und ich muss leider sagen, ja, es geht mal wieder um was sehr, sehr, sehr Trauriges. Mhm. Er hat eine Dokumentation gesehen. Die Dokumentation heißt Dreams of a Life. In dieser Dokumentation geht es darum, dass man eine Frau 3 Jahre nach ihrem Tod in ihrer Wohnung gefunden hat. Keiner hat sie vermisst. In England. Eine junge Frau, die auch Freunde hatte und so weiter. Also irgendwie, die hat sich immer mehr zurückgezogen anscheinend und irgendwann war sie halt einfach nicht mehr da. Und das haben die anderen Leute gesagt, oh, da ist es wohl wahrscheinlich so. Aber sie war ja 3 Jahre schon tot. Und saß, glaube ich, vorm Fernseher oder sowas. Also irgendwo ist sie da. Ich habe es gefunden. Vielleicht verlinke ich diese Dokumentation. Man kann sie online schauen. Aber ich konnte diese Plattform vorher nicht und wusste jetzt nicht, ob die so safe ist.
Erzähl mal.
Irgendwie watchdocumentaries.com oder so, aber habe ich nichts Negatives drüber gefunden. Nicht. Also ich glaube, ich wage mich mal, diesen Button das Play anzuklicken.
Ja, also
weil klingt dieses Album
eigentlich.
Habe ich eigentlich das auch mal mich interessiert, das mal zu sehen, also diese Documentary. Da sind halt Songs, man kann sich halt vorstellen, gut, es geht um dieses Thema, lose. Also es ist nicht so, dass es von vorne bis hinten diese Geschichte erzählt, ne? Aber es kommen immer mal wieder so Songs auf, so auch, wo man denkt, dass thematisch geht das wohl wahrscheinlich so um sie. Zum Beispiel Perfect Life, das ist so ein Song, das ist eher elektronisch, so ein ja, schöner Song, wo sich einfach so 4 Akkorde sehr verträumt immer wieder wiederholen, da gibt es auch ein Video zu. Da geht es um 2 junge Mädchen, wahrscheinlich soll die das sein, wie sie noch irgendwie, es wird so erzählt, dass sie sowas wie eine Stiefschwester hatte oder jemand Befreundetes, wie eine Stiefschwester eigentlich so irgendwie in die Familie kam und dann aber auch irgendwie wieder weg war. Aber es war so eine, ja, schöne Jugenderinnerung, ne, dass man sagt, we have got the perfect life. Da sieht man diese Mädchen so, so Kornfeld-Tollen, diese Teenies. Dann gibt es noch einen Track, da weiß ich noch genau, ich habe das damals gesehen, die Tour, also ein Konzert zu dieser Tour, wo das Album auch am Stück gespielt hat, muss natürlich auch sein, erste Hälfte am Stück gespielt und dann noch die zweite Hälfte mit anderen alten Songs. Hab gedacht, oh, da gibt es ein neues Video zu einem von den Songs, da groove ich mich mal ein und verlinke dieses Video, ohne es vorher gesehen zu haben, auch noch an meine beiden Mitkonzertgänger.
Oh, okay.
Und 10 Minuten später habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe gedacht, als ich geschrieben habe, groove ich mich mal ein, dass es jetzt irgendwie uplifting wird, aber jetzt bin ich ein heulendes Wrack. der Song heißt Routine.
Routine.
Und es gibt dazu ein Video, das ist so ein Stop-Motion-Video, sehr kunstvoll gemacht. Man sieht eine Frau mit einem sehr großen Kopf mit sehr verheulten Augen. In dem Song geht es darum, dass diese Frau, wie sie ihren Alltag bewältigt, nachdem nicht nur ihr Mann, sondern auch ihre 2 Kinder erschossen worden sind. Also in dem Video, da erzählt man, was irgendwo so ein Zeitungsartikel liegt, ne, dass irgendwie School-Shooting oder sowas. Das fand ich ein bisschen zu plakativ. In dem Song ist das gar nicht. Ich habe gar nicht erwähnt, dass das irgendwie, welchen Grund das hat. Mhm. Es wird auch gar nicht explizit erwähnt, dass die Kinder tot sind. Aber sagst du, what will I do with all these children's clothes und so weiter, ne? Und Routine keep me alive oder so, ne? Dass quasi ihre Household Chores macht und sowas, ne? Aber durch das Video und diese Puppen, diese animierte mit diesen traurigen Augen, ist das Ganze fast unerträglich, ne? Aber er macht das auch so ein bisschen selbstironisch und sagte, als er den Song angekündigt hat auf dem Konzert, Leute, ich bin ja bekannt dafür, dass ich sehr miserable Songs schreibe, aber this is the most miserable of all. Und dann, ich glaube, alle Menschen im Konzert hatten, als der Song vorbei war, erstmal einen dicken Frosch im Hals und konnten dann erstmal anfangen zu applaudieren. Aber das haut schon rein. Ja, das zum Thema Stephen Wilson und seinen tollen Progressive Rock und Konzeptalben. Da gibt es noch viel mehr und aus dem Bereich Progressive Rock hatte ich noch Bands wie Spock's Beard und Transatlantic und den ja, Neil Morse, den Solo Soloalben von Neil Morse, der Spock's Beard, der Frontmann war, der ist dann ausgestiegen, weil er eine Erleuchtung hatte und Gott gesehen hat und dann hat er alle Progressive Alben nur noch über Jesus gemacht und so, alle Konzeptalben. Jesus und Luther und so. Darüber hat er dann Konzeptalbum gemacht. Hm. Auch da, wer Progressive Rock mag und Jesus mag, dann kann, der kann da mal zugreifen.
Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade noch mal gesehen, dass bei Hand Cannot Erase eine Sängerin namens Ninet Tayeb.
Ja, die ist Israelin, glaube ich.
Genau, auch als Ninet. Ich kann leider kein Hebräisch, entschuldigt bitte. Singer-Songwriter.
Nee, ich glaube, Peter hat er ja auch immer genannt, ja.
Genau. Und ihr Gesang oder so wie ihr, ne, sie als da angelegt ist, ist das Ganze inspiriert durch den Track All the Love from the Dreaming von Kate Bush.
Ah ja, okay. Ja, ja, klar, das kommt natürlich auch. Kate Bush haben wir auch letztens erwähnt, das ist ja auch ein Konzeptalbum hier, Hounds of Love.
Genau, weil die zweite Hälfte nur, ne? Glaube ich.
Naja, genau, ja, ja. Übrigens, Kate Bush, Nina Tayeb, der Song Routine, der sollte eigentlich was so konzipiert, dass sie den ganzen Song singt. Mhm. Da gibt es auch eine Version auf einem als Bonustrack oder auch als Video, glaube ich, irgendwo zu finden, wo sie den ganzen Song halt singt. Ne? So auf dem Album singt sie, glaube ich, eine Strophe, ein bisschen Background-Gesang. Sie schreit auch irgendwann einmal sehr herzzerreißend.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja, den Wikipedia-Artikel kann ich auch nochmal empfehlen, weil da gibt es auch noch ein paar weitere Verweise auf YouTube-Dokumentation zu diesem Album.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, eine feine Sache. Verlinke ich mal hier direkt hier. Und dann,
oh ja, mach das
mal. Dann Shownotes.
Direkt in die Shownotes überführen. So, zack, und das ist aber wirklich mein allerletzter, weil ja, wir jetzt auch schon sehr weit vorgeschritten sind. Ich habe mich gefragt, es gibt ja auch noch diese Progressive Rock Band aus Kanada oder Hard Rock Band oder was auch immer, Saga. Haben die denn eigentlich auch ein Konzeptalbum? Und ich konnte mich irgendwie gar nicht mehr, sie haben auch so viele Alben, daran erinnern, dass sie irgendwie eins hätten oder nicht. Und dann fiel es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen. Na, die haben so eine Art Hidden-Konzeptalbum, das es gar nicht in Form eines Albums gibt, aber sie erzählen oder erzählten, durchgehend in ihren Alben eine Geschichte, die aber auf verschiedene Alben verteilt war. Sie hatten immer mal einen Song, der hieß irgendwas mit Chapter oder in Klammern Chapter so und so viel, irgendwie römische Zahlen. Und diese Chapters zusammengenommen bildeten dann irgendwann mal, als sie vollständig waren, einen Songzyklus über Albert Einstein.
Ach, crazy.
Ja. Und das haben die irgendwie mal auch dann weitergeführt, später mal dann ab den 90ern oder so. Und dann gab es irgendwann mal eine Tour, wo sie dann halt immer abwechselnd an zwei Abenden einmal die erste Hälfte der Chapters und dann die zweite Hälfte der Chapters gespielt haben. Als Fan war man, glaube ich, glücklich, wenn man die erste Hälfte erwischt hat, weil da waren halt die älteren Songs dabei und auch die Hits teilweise. Die teilweise auch einige von den Hits, die man kannte, zum Beispiel, wie heißt es nochmal? Don't Be Late. Das ist, glaube ich, einer von diesen Klassikern von Saga. Don't Be
Late, Images, Will It Be You?
Ja, ja.
No Regrets.
No Regrets, eine Ballade mit Klarinette. Der Keyboarder spielt auch Klarinette. Ja, genau, das sind so die Teile des ersten, genau, es gibt ein Live-Album, das heißt Chapters, da sind dann alle, das ist die ganze Geschichte dann erzählt, ne? Also es ist quasi dann nachgereicht worden als Live-Album, das Konzeptalbum von Saga in zwei Teilen.
Genau, 16 Kapitel quasi, über 25 Jahre von 78 bis 2003 und 2005 kam dann das Live-Album Chapters raus beim Label Inside Out Music.
Genau, ja, da haben wir es wieder. Ja, also ein Fass ohne Boden. Und ich schließe es jetzt, dieses Fass jetzt mal. Ich mache es einfach am Boden mal. Pang, pang. Klopfe ich da mal mit den Nägeln fest.
Sehr ein gut.
Fass Amontillado natürlich. Und da ist noch einer drin.
Lass mich raus. Crazy.
Ja, und wie schließen wir jetzt unsere Reise durch die Welt der Konzeptalben?
Tja. Mit der irren Frage, warum sind Konzeptalben wichtig?
Ja, ich finde, sie sind schon wichtig, weil sie einfach eine andere künstlerische Ausdrucksform sind. Ne? Also sie erweitern eigentlich so das Hörerlebnis. Man hat nicht nur diese abgeschlossenen, man denkt nicht in abgeschlossene Songs, man denkt in einem größeren Konzept, in dem diese Songs stehen. Und nimmt Musik dann auch vielleicht aufmerksamer wahr, weil man sich auf diese Reise einlässt.
Sehr wahr, sehr wahr. In der Zeit der Playlists und der Shuffle-Musik, der CDs, ist das doch, ja, entschleunigend, ne? Ein ganzes Album zu hören, zu genießen, ein ganzes Werk sich zu geben.
Ja. Ich glaube nämlich bei Spotify, ich habe nämlich letztens auch, ich war in der Fitnessbude, da habe ich nämlich sehr Overview gehört auf Kopfhörern über Spotify und da ist mir auch aufgefallen, da ist es jeweils, da sind nur zwei Tracks, ne? Also da sind die nicht weiter unterteilt und anwählbar.
Ja, also ich habe das auf vielen Plattformen schon damals schlimm erlebt und auch selbst CDs wurden ja manchmal auch wieder schlecht gemacht, wo dann plötzlich Pausen waren, wo keine Pausen hingehören. Aber Spotify hat es auch richtig raus und denen sind solche Sachen, wenn was ineinander übergeht, auch wichtig, dass das funktioniert. Selbst wenn die Tracks vielleicht sogar einzeln anwählbar sind, kann man es in einem durchhören. Das ist, das rechne ich dieser Plattform sehr hoch an.
Naja, also das muss auch unbedingt sein, weil ich glaube, viele Leute, die jetzt denken, ja, okay, meine Plattensammlung, die habe ich jetzt zwar hier, aber ich will sie auch mal digital und im Fitnessstudio hören, The Wall oder Miss Best Childhood, dann muss man diese Klientel ja auch bedienen.
Ja, absolut. Und dann, das beantwortet eigentlich schon die Anschlussfrage, ne? Hat das Ganze eine Zukunft? Also ein Konzeptalbum, wird das zukünftig noch geben? Und ich wüsste gar nicht, wie man das verneinen könnte.
Solange es halt auch wirklich Möglichkeiten gibt für, ich meine, weniger kommerzielle Musik, dass nicht nur die wenigen, die den Markt sozusagen durch ihre Singles beherrschen, immer kürzer werden.
Ja.
Und nur durch Interpolation aufrechterhalten können. Da kommen wir demnächst auch mal wieder drauf. Es hat viel getan seit dem letzten Mal, als wir über Interpolation geredet haben. Okay. Und es sind viele Interpolationen dazugekommen. Wir müssen mal wieder auf die Charts zu sprechen kommen. Dann packe ich aber mal mein Keyboard wieder aus.
Ja, das wird cool. Freue ich mich drauf. Also Konzeptalben wird es immer geben. Und was ich sagen wollte, der Musikmarkt war ja noch nie so divers wie heute. Also er ist ja wirklich breit und nicht alles ist hell erleuchtet in der Öffentlichkeit und breit bekannt. Aber wir merken ja auch, dass wir beide älter werden und viele Dinge vielleicht auch gar nicht mehr mitkriegen, die wirklich berühmt sind, weil sie ja in Bereichen und mit Dingen berühmt werden, die uns nicht mehr berühren. Ne? Sei es irgendwelche, keine Ahnung, TikTok-Stars oder ne, sonstige Dinge, die es mittlerweile gibt in unserer Kultur, wie Leute, die K-Pop hören, von denen wir keine Ahnung haben.
Ne? Richtig, also meine Eltern, die Elterngeneration hätte dann zu diesem Thema damals gesagt, ja, weil wir keine Bravo lesen und weil wir kein Formel 1 gucken und wir müssen jetzt sagen, weil wir kein TikTok gucken.
Genau. Genau, aber es ist sehr schön, dass wir dann mittlerweile in einer Welt leben, wo genug Platz für alles ist. Nur du hast vorhin das Internet schon gepriesen mittlerweile, ne, wo Journalisten viel einfacher mit neuen Songs versorgt werden können und nicht nur CDs durch die Welt geschickt werden müssen. Und durch diese Plattform, die halt so allgegenwärtig und erreichbar ist, auch in der Hosentasche, ist es halt auch viel einfacher möglich, halt auch Fans zu erreichen. Und da geht es dann auch vielleicht in Richtung, früher hat man Crowdfunding gesagt, ich glaube, das Thema ist ein bisschen durch, aber trotzdem so eine Art von eine Bindung von Fans und die direkt dazu erreichen, auch Musik direkt zu verkaufen, ne? Wie es Radio irgendwann gemacht hat, wo die gesagt haben, ja, das mit dem Plattenlabel, das ist ja alles Mist, wir vermarkten das jetzt selber.
Ja, ganz interessant, weil genauso haben es die vorhin erwähnten Marillion auch vor schon mehr als 20 Jahren wahrscheinlich jetzt mittlerweile gemacht und haben auch die Fans aufgerufen dazu, ey Leute, wir machen jetzt hier unsere eigene Plattenfirma, der Knebelvertrag mit EMI ist jetzt hier ausgelaufen und jetzt geht mal hier entweder an die Decke oder nicht, aber es liegt an euch, bestellt euch bitte unser nächstes Album vor und dann können wir es aufnehmen und dann kriegt ihr es zurück. Und so machen sie es seitdem.
Ja. Also wie gesagt, durch das Internet hat jedes Plattenlabel oder fast jede Band, wie sie es auch immer machen, vielleicht auch bei einem anderen Gatekeeper wie Bandcamp oder so, die Möglichkeit, die Platten direkt zu verkaufen. Und die müssen gar nicht über das große A gehen oder über die Plattenläden in der Innenstadt, die halt begrenzten Raum haben, sondern das halt selbst vermarkten.
Die Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten, ein Album jetzt mal selber auch in seinem Schlafzimmer aufzunehmen oder wo auch immer, hier Billie Eilish, gutes Beispiel, ne, und trotzdem erfolgreich zu sein, ohne, da kenne ich jetzt nicht genug aus, aber wahrscheinlich schon mit Plattenfirma, aber auch viele andere, die jetzt einfach ohne Plattenfirma unbedingt zu haben, die erstmal was veröffentlichen und dann sehen sie es bei YouTube, dann sehen sie es bei Spotify, bei TikTok, hören. Und dann kommt das dann danach geschaltet, ne, die große Plattenlabel-Karriere. Die Knebelverträge.
Ja.
Man muss Taylor Swift alles nochmal neu aufnehmen, ne? Genau.
Ja, diese wunderbare Geschichte. Auch sie hat ganz sicher ein Konzeptalbum gemacht.
Hat
sie? Ja, ganz sicher. Sie wird es in der Liste sein. Ja. Ich habe es jetzt leider nicht nicht drin.
Ja, aber da sind noch alles dann Konzeptalben über verflossene Liebschaften und sowas. Das sind doch eigentlich die einzigen Themen, die jungen Leute, die fast schon 40 sind mittlerweile, von heute auch nur thematisieren.
Das von mir selbst sehr geliebte Folklore von 2020.
Aha,
das ist ein Konzeptalbum. Das soll ein Konzeptalbum sein, das der Nachfolger Evermore im gleichen Album wieder rausgebracht hat. Auch. Auch das jetzige Album, ne, das letzte herauskam, wird als Konzeptalbum hier geführt. Die nennen ja alles Konzeptalbum, auch The Hunting von Tears for Fears.
Achso, ja. Ja, und wahrscheinlich Songs from the Big Chair, ne? Da geht es um Stühle.
Ja.
Ach, die würde ja Songs About the Big Chair dann heißen. Das sind nur Songs from the Big Chair. Sitzt einer drauf und singt.
Herrlich.
Ja.
Nö, das war nochmal wieder eine runde Sache hier.
Ja, auf jeden Fall. Und liebe Leute, falls ihr irgendwelche Alben kennt, die wir vergessen haben sollten, schreibt es uns doch in die Kommentare unten rein. In die Kommis.
Ja. Bei Spotify. Oder
bitte.
Bei
Podigy.podamos.podigy.de.
Oder bei pottermos.uber.space. Ihr wisst, da überall, da gibt es überall Kommis. Ich glaube, sogar auf YouTube sind wir doch jetzt.
Ja, natürlich.
Ab in die Kommis.
Ja, also die Hemmschwelle ist gar nicht. Also einfach ein Konzeptalbum runter. Ne?
Ja. Und wenn ihr mal ein ganzes Konzept im Kopf habt, ne, also mal eine Mail schreiben wollt oder so, ja, an uns, die lesen wir ja auch vor, ne, komplett. Ja, vielleicht für verteilten Rollen oder so. Schreibt alles auf, schickt's an Pottermus 1977, 77 pottermos1977@gmail.com.
What's my age again? What's my age again?
Werd nicht frech, junger Mann.
Yes, yes. Okay, hier wieder aus unserem Konzeptalbum Jingles, die Welt nicht braucht. Und unser Pottermos-Jingle.
Und da hat ChatGPT doch gesagt, das Ganze wird jetzt hier 2 Stunden dauern. Und guckt mal auf die Uhr. Wir haben exakt gerade die 2-Stunden-Marke durchbrochen.
Achso, ja. Ja, wir haben uns unser Konzept, das Konzept fürs Konzeptalbum, für die Konzeptalbum-Episode von ChatGPT erstellen lassen.
Ja, das hat der geneigte Hörer natürlich gemerkt.
Nein, wir haben ja kein Konzept.
Ist dieser ganze Podcast nicht nur generiert? Und wir sind nur Marionetten?
Tja. Wer weiß das schon? Auf Wiedersehen.